Ja, herzlich willkommen zurück zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Und ja, Schwarz-Rot, die GroKo oder wie auch immer sich diese neue, vielleicht formende Koalition nennen möchte, verhandelt über einen Koalitionsvertrag und parallel wird mal schnell das Grundgesetz verändert. Mit den alten Mehrheiten wird eine Ausnahme der Schuldenbremse, Achtung, Buzzword heute, eingeführt oder auch nicht eingeführt und ein Sondervermögen dazu erzeugt. Und gleichzeitig befindet sich Deutschland immer noch in einer tiefen Rezession, einer Krise, und die merkt man nicht nur, aber auch in der Automobilbranche. Und ja, die Frage ist so ein bisschen, wie geht es mit wirtschaftlich mit Deutschland weiter? Welche Impulse kann die kommende Koalition vielleicht schaffen? Und ja, braucht man dafür, wieder Achtung Buzzword, man kann halt ein schönes Trinkspiel draus machen, braucht man dafür unbedingt diese Schuldenbremse? Oder welche anderen wirtschaftspolitischen Reformen könnte man darüber hinaus sehen? All das wollen wir heute besprechen mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt zusammen mit unserem heutigen Gast Tim Bartz. Und damit würde ich sagen, los geht's.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Diese Entscheidung hat die Möglichkeit, der Geschichte unseres Landes eine neue Richtung zu geben. Ein positiver Aufbruch für Deutschland, ein positiver Aufbruch für Europa. Und ich sage hier sehr klar, es ist allerhöchste Zeit, dass dieser Aufbruch gelingt.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine.
Wie sehr haben Sie meine Kolleginnen und Kollegen diffamiert? Diffamiert für Ihre Ideen und für Ihr Ringen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Nächstes Beispiel. Zur Sanierung der Infrastruktur fordert Friedrich Merz.
Ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro.
Was, jetzt mal ohne Spaß, total richtig ist. Schon im Februar 2024 wollte deshalb ja der Robert Habeck
ein Sondervermögen einführen.
Was damals auch schon, wieso denn falsch? Das ist doch der gleiche Vorschlag wie der vom Merz.
Unter ganz anderen globalen und außenpolitischen Umständen.
Also laut Check ist das auf alle Fälle falsch. Unsere Infrastruktur war schon kaputt, bevor der Trump den Zelensky gedemütigt hat. Was sagt man dazu? Ja, geht's ein bisschen genauer?
Herr Merz macht nach der Wahl ein bisschen was anders als vor der Wahl.
Richtig, wobei ein ausgewachsenes
Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro
als
ein bisschen was
zu bezeichnen, das sind
ja immer so diese Tricks, ne?
Ja, sag mal, TM, wenn du bereits jetzt einen Vorschlag für das Unwort des Jahres machen müsstest, was wäre das denn für dich aus deiner Sicht?
Die Chats sind geleakt, der Trump angezählt, doch trotzdem wird Sondervermögen zum Unwort des Jahres gewählt.
Hast du das vorher vorbereitet oder hast du es gerade improvisiert?
Gerade improvisiert.
Respekt. Du bist schon im Abiturmodus, ich merke das schon warm gelaufen für all die Prüfungen, die auf dich zukommen. Dankeschön, TM. Und damit merkt man so ein bisschen die Stimmung des Tages. Wie im Intro gehört, wollen wir heute über die wirtschaftliche Situation in Deutschland sprechen. Und das hat in den letzten, also geplant hatten wir das schon lange. Und das hat in den letzten Wochen auch durch die Diskussion um Sondervermögen, Aussetzungsschuldenbremse, müssen wir nicht noch Feiertage streichen und, was es da für Vorschläge gab, richtig an Fahrt aufgenommen. Und genau darauf wollen wir heute schauen. Und natürlich sind wir nicht alleine, also TM ist da, das ist altbekannt. Kein anderer öffnet diese Sendung so routiniert und lyrisch wie er, sondern wir sind noch ein paar mehr. Und an auch alle anderen die gleiche Frage: Wenn ihr bereits jetzt einen Vorschlag für das Unwort des Jahres machen müsstet, was wäre das denn? Und RB, glaube ich, beginnt.
Da glauben Sie richtig. Der Glaube ist immer richtig. Ich glaube, ich würde in dem Fall ein bisschen was dazufügen. Für mich ist es eigentlich eher so der Begriff der Schuldenflatrate, ganz am Anfang eben dieses Projekt eben auch genannt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es gar nicht so doll verfolgt, ob es immer noch so teilweise bezeichnet wird, aber ich fand irgendwie was ziemlich, zutreffend, und deswegen würde ich sagen, dass es ein schönes Unwort des Jahres wäre.
Hier ist EN auch mal wieder. Ich wollte auch nur einmal ganz kurz sagen, dass ich allen natürlich die Daumen drücke, was die anstehenden Abiturprüfungen angeht. Nicht im Sinne von Erfolg, sondern im Sinne von Nerven behalten, weil erfolgreich wird so oder so. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich ein gutes Unwort gefunden, außer Aber im Kontext von dem legendären Interview, das mit Herrn Merz geführt wurde, das Wort Bubert, da er anscheinend sich wirklich gar nicht mit der Jugendsprache auseinandergesetzt hat und dann doch so schön verwirrt fragte, was ist Bubert? Und das, naja, mit den Entwicklungen, die jetzt auf uns zukommen würden, auch in der Hinsicht, finde ich, ist das einfach auch mal ein schönes, lockeres Unwort.
Jugend ist ein gutes Stichwort. Ich würde gleich daran anschließen und TikTokisierung des Wahlkampfs hinzufügen, als Wortgruppe, wenn ich es darf. Ich finde, dass ja häufig einfach dieser Begriff in einem Zusammenhang benutzt wurde, der eher lächerlich klang, ohne wirklich auf ja, die Vorteile von Social-Media-Nutzung im Wahlkampf abzustellen und auch ja, die positiven Seiten, aber auch Gefahren, die das bringt. Und ja, würde einfach das mit reinwerfen.
Du heißt Mr. ML, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gut.
Ja, genau. Hallo, ich bin ML. Und für mich ist das Unwort des Jahres jetzt schon, wie in vielen anderen Jahren auch, Faschismus, weil ich das global an viel zu vielen, Stellen festzustellen ist. Man kann es auch auf die Prozente der AfD beziehen, man kann es auf die Neonazis in Deutschland beziehen, auf Brandenburg und den Osten allgemein, wer gewählt hat, aber auch auf die MAGA-Bewegung. Und deswegen finde ich, Faschismus ist in der heutigen Zeit und vor allem auch in diesem Jahr ein Unwort und eine Gefahr.
Bis du dich ermutet hast, dauert es. Ich glaube, heißt, du wärst dran.
Ich dachte, JV ist dran.
Nee, da kam ja zu spät, da kennt die Reihenfolge nicht.
Ah, ich kam auch zu spät. Okay, also ich habe so ein bisschen zwei, eins, was gar nicht zur Folge heute passt, deswegen kommt mein erstes. Jede Variation von KI, AI oder ChatGPT ist für mich schon Unwort des Jahres, einfach weil man nicht mehr durchs Leben kann, ohne dass einem das so ins Gesicht gehauen wird von jeder einzelnen Firma, die das jetzt ohne Grund und ohne effizient überall KI einbaut. Und du kommst auch nicht drum herum. Du kannst heutzutage kaum noch ein Handy kaufen, ohne dass dir irgendwelche KI-Werbung so ins Gesicht gehauen wird. Und das nervt mich extrem. Und was andere Unwort des Jahres, was ein bisschen mehr zu dieser Folge passt, ist das Wort Generationsgerechtigkeit. Ja, genau.
Oh, darüber werden wir halt nochmal sprechen, glaube ich, unbedingt. So, JV, du kamst zu spät. Auch an dich war die Frage, an alle die gleiche Frage, wenn du ein Unwort des Jahres jetzt schon wählen müsstest, was wäre das aus deiner Sicht?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich mir zu dieser Frage noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht. Es tut mir auch sehr leid, aber ich habe da jetzt keine neue Idee, die nicht schon kam. Ich finde, da waren sehr viele gute Ideen dabei. Deswegen hätte ich jetzt auch nichts Innovatives Neues hinzuzufügen.
Ist auch nicht schlimm.
Auch wenn diese Antwort vielleicht enttäuschen mag.
Ja, die enttäuscht bestimmt ganz viele, auch mich, ganz im Herzen. Nein, alles gut. Wir haben ja ganz viele Punkte schon gehört. Es war auch ein bisschen der Versuch, so aktuelle Geschehnisse zu subsumieren. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Ja, und wir sind wie immer nicht ganz allein. Das muss natürlich so sein. Wir haben denjenigen dabei, für den Unwort ein Fremdwort ist, weil er für jeden Spruch jedes Sprichwort kennt. Das habe ich meinen eigenen Überleitung kaputt gemacht. Sei wie es sei. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Hans, sag mal, aus deiner Sicht, hättest du einen Vorschlag für ein Unwort des Jahres?
Ja, ein Doppelwort. Große Koalition, auch abgekürzt als GroKo. Das ist einfach nicht mehr wahr. Und übrigens selbst im Kürzel GroKo, ich muss dann immer vom Klang her an GroKo oder Krokodile denken. Und das sind ja, wie wir wissen, die letzten Nachfahren der Saurier, also einer biologischen Art, die vor 100 Millionen Jahren lebte. Und das ist nun wirklich, die Zeit ist vorbei. Und man darf diese Koalition, wenn sie sich denn jetzt so bildet, man darf sie wirklich weder Große Koalition nennen, noch GroKo nennen. Und auf die Frage, wie es denn stattdessen heißen könnte, da gab es ja auch schon Umfragen, da hat Ricarda Lang, die bis vor kurzem Bundesvorsitzende der Grünen, gesagt, warum nennen wir es denn nicht einfach Black-Rot? Das hat was.
Ja, ich habe das Gefühl, seit sie ihrer Position entmächtigt wurde oder sie selber niedergelegt hat, seitdem ist sie sowieso sehr scharf und sehr scharfzüngig in alle Richtungen. Das hat ihr gut getan, persönlich. Ja. Gut, herzlichen Dank. Also damit ist die Runde klar und wir gehen hinein in das Thema wirtschaftliche Situation in Deutschland. Und wer so ein bisschen zurückdenkt, der weiß, vor knapp einem Jahr haben wir da schon mal drauf geschaut. Richtig, da war so ein bisschen unser Schwerpunkt ökonomische Entwicklung und ökologische, in der Hoffnung, dass vielleicht in dem kommenden Jahr 2024 irgendwie ja Umweltschutz mehr eine Rolle spielen würde. Disclaimer, nein, nicht wirklich. Und dieses Mal wollen wir so ein bisschen ausgehen von den ökonomischen Problemen, die wir in Deutschland spüren und haben, die man auch in den entsprechenden Zahlen ablesen kann, so ein bisschen über Situationen sprechen und Lösungsvarianten. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das nicht alleine machen, weil das wäre tatsächlich ein Thema, das wäre ohne externe Hilfe schwierig. Wir sind sehr dankbar, dass heute bei uns Tim Bartz ist. Hallo, Herr Bartz.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, Bartz, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sollen wir mit Ihnen gerade über Wirtschaft reden?
Das war ja Ihre Idee. Ich bin Korrespondent des Spiegel in Frankfurt, zuständig für die Themen Wirtschaft, Banken, Zentralbanken, Geldpolitik und Themen wirtschaftlicher sonstiger Art. Ich bin jetzt seit 2017 beim Spiegel. Ich war vorher beim Manager-Magazin, das ist ein Schwesterblatt des Spiegel, und davor lange bei der inzwischen eingestellten Financial Times Deutschland. Also war immer im Bereich Wirtschaft unterwegs, journalistisch, und halte hier in Frankfurt die Stellung.
Sehr herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich bereit erklärt haben dafür. Das ist tatsächlich, also ich sage das immer sehr offen und transparent hier, es gibt so Bereiche, da ist es schwierig, Gesprächspartner zu finden. Wir hatten ja vor knapp 2 Jahren mal Clemens Fuß bei uns hier zu Gast. Das hat so aus 3, 4 Ecken herumgeklappt und danach wird es immer schwierig. So viele trauen sich irgendwie immer nicht in die Öffentlichkeit. Ist es auch Ihre Wahrnehmung oder ist es nur, weil wir hier anfragen und nicht irgendein renommiertes Portal?
Also das kann ich nicht so bestätigen, aber es liegt auch daran, dass ich mich natürlich hauptsächlich mit Leuten unterhalte, bei denen es um Themen geht, die auch mich beschäftigen. Insofern dreht sich ja irgendwie immer alles um Wirtschaft. Ich nehme auch wahr, dass in der breiten Öffentlichkeit das Interesse und auch das Wissen an Wirtschaft leider nicht so groß ist, wie es sein sollte, weil es ja doch was ist, was irgendwie alle betrifft. Das ist aber ein Thema, was in Deutschland immer mit, also genau wie Finanzen oder Vermögensbildung oder so, immer mit spitzen Fingern angefasst wird. Und das finde ich schade. Es gibt leider keine wirkliche Kultur in diesem Land, über Themen wie Wirtschaft, Finanzen, Geld und so weiter völlig normal und einigermaßen vorurteilsfrei zu reden. Warum das so ist, da gibt es bestimmt einige Gründe für, die mir auch einfallen würden, aber jedenfalls ist es relativ schade und mündet, also diese Financial Illiteracy nennt man das, diese mangelnde Bildung in Dingen, in Sachen wie Wirtschaft und Vermögen und Finanzen, mündet leider auch dann am Ende des Tages, wenn man es mal auf eine ganz hohe Ebene zieht, in einer ziemlichen Ungleichheit, was Vermögen angeht, weil viel zu wenig Leute sich darum Gedanken machen, wie sie Vermögen bilden können. Aber das würde jetzt vielleicht in dem Rahmen hier zu weit führen.
Vielleicht haben wir dazu noch nachher Möglichkeiten zu sprechen, weil Sie in mir zumindest eine Person finden, die sich ganz stark gegen das Fach Wirtschaft stellen würde. Aus verschiedensten Gründen, aber das können wir gerne in anderer Form nochmal diskutieren. Vielleicht lassen Sie uns erstmal so vorgehen. Der Plan ist, dass wir so am Anfang mit Ihnen gemeinsam so ein paar Punkte abarbeiten, inhaltlicher Natur, so ein bisschen eine Basis schaffen zur Situation und nachher dann so ein paar Probleme, Lösungsvarianten diskutieren. Und vielleicht die erste und naheliegende Frage, um das zu eröffnen, diesen Teil, ist natürlich: Alle sprechen über ökonomische Situation in Deutschland. Das war im Wahlkampf eigentlich das wichtigste Thema der Menschen, wenn man den Umfragen jedenfalls geglaubt hat, ihre eigene ökonomische Lage. Und trotzdem ist es immer schwierig, konkret die Situation zu beschreiben. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie würden Sie denn diese ökonomische Lage in Deutschland aktuell beschreiben?
Die ökonomische Lage in Deutschland ist schlecht, wenn man sie vor allen Dingen vergleicht mit unseren europäischen Nachbarn. Wir haben kein Wachstum. Wir sind beim Bruttoinlandsprodukt auf dem Stand von 2019. Das hat gewisse Gründe, für die wir selber was können und die, für die wir auch nichts können. Das hängt natürlich im Wesentlichen damit zusammen, dass Deutschland, die deutsche Wirtschaft von dem Energiepreisschock ausgehend von dem Überfall Russlands auf die Ukraine viel stärker betroffen war als die meisten anderen Länder, weil unsere Abhängigkeit von russischer Energie eben übermäßig groß war. So, das war selbst eingebrockt, nicht der Krieg, der war nicht selbst eingebrockt, aber die Abhängigkeit ist natürlich das Ergebnis einer fatalen Politik, insbesondere der Großen Koalition in den Merkel-Jahren. Und das beschäftigt und schadet der deutschen Wirtschaft nach wie vor. Dazu kommt jetzt natürlich die unselige Politik von Donald Trump, die insgesamt die Welt sehr stark beschäftigt. Und er hat ja heute gerade Zölle auf Autos, also Importe in die USA von 25% erhoben. Das trifft natürlich auch wieder Deutschland übermäßig hart, weil unsere Automobilwirtschaft so groß ist und so bedeutend für das Land, weit mehr als das in jedem anderen Land der Fall ist. Und wir sehen inzwischen auch, dass der Arbeitsmarkt, der lange so immun zu sein schien gegen den wirtschaftlichen Abschwung, den wir hier erleben, dass der inzwischen auch etwas beunruhigende Signale sendet und die Arbeitslosigkeit auch steigt. Das alles ist nichts, was man nicht auch bekämpfen könnte und wieder ins Positive drehen könnte. Aber ich glaube, es sind in den letzten Jahren ein paar falsche Weichenstellungen gemacht worden, in den letzten 20 Jahren, die uns jetzt auf die Füße fallen.
Welche wären das, wenn Sie schon über Weichenstellung sprechen?
Ja, also im Wesentlichen würde ich sagen, die, was ich ja schon angesprochen habe, diese fatale Abhängigkeit in Energiefragen von Russland, das ist ja völlig offenkundig. Und da hat die Ampel das eigentlich, ich glaube, dafür ist sie nie wirklich genug gelobt worden, relativ beeindruckend hinbekommen, in rasender Geschwindigkeit Deutschland, die Verbraucher, die Wirtschaft unabhängiger zu machen von russischen Energielieferungen. Ganz unabhängig sind wir nicht, aber jedenfalls haben wir diese Abhängigkeit doch sehr stark zurückgefahren. Ich glaube, man hat in den Jahren ab so 2015, 2016 komplett die Hände in den Schoß gelegt. Das waren wären die besten Jahre gewesen, um dieses Land mit seinen damals schon erkennbaren Schwächen in Sachen Infrastruktur, Digitalisierung und so weiter nach vorne zu bringen, weil uns das Geld umsonst durchs Dach geregnet ist. Und man hat sich komplett darauf versteift, die schwarze Null zu erreichen und Schulden abzubauen, was nicht generell schlecht sein muss, aber in der Lage war es oder in der Situation, in der wir waren, in der wir Geld umsonst bekommen haben, war es fatal, nicht Dinge anzupacken, die uns heute auf die Füße gefallen sind. Die Schuld daran tragen alte Regierungen in meinen Augen, insbesondere die damalige Bundeskanzlerin, aber auch Finanzminister wie Schäuble und Scholz, die es einfach versemmelt haben, zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen zu treffen. Jetzt wird das alles sehr viel teurer. Es ist richtig, dass man das anpackt, aber wir hätten es billiger haben können.
Hans, du kannst gerne übernehmen.
Ja, ich möchte das nur ergänzen. Das ist ökonomisch völlig eindeutig so, diese fatale Abhängigkeit von russischem Gas, die eine lange Tradition hat, die man politisch immer gerne an Gerd Schröder festmacht. Aber das Mannesmann-Röhrengeschäft mit Russland, sozusagen die Achse der Verbindung deutsche Stahlprodukte hochwertiger Art gegen russische Rohstoffe, die ist noch ein paar Jahrzehnte älter. Und man ist aber eben immer in dieser Tradition geblieben. Und das ist eigentlich das, was man der deutschen Politik vorwerfen muss, dass sie lange gedacht hat, und Merkel hat das dann auch noch kultiviert, dass man sozusagen im Schlafwagen auf den gewohnten Gleisen immer so weitermachen könnte. Und ganz besonders ein Datum ist dann auch wichtig. Tim Barth hat ja richtig gesagt, 2015, 2016 wären die Jahre gewesen. Und es gab eben auch ein politisches Alarmsignal, das ja 2014 mit der Annexion der Krim und der teilweisen Annexion, Unterstützung der Separatisten im Donbass gegeben war. Ja, da waren Alarmsignale da, wo man damals hätte sagen müssen, wir müssen uns aus dieser Abhängigkeit befreien. Und die einzigen auf der Ebene der etablierten politischen Parteien, die davon auch nur irgendwas gesagt haben, das waren die Grünen, und die sind dann hinterher, und das ist so eine Art Treppenwitz der Weltgeschichte. Das ist ja richtig, dass wir halbwegs heile, wenn auch nicht umsonst, sondern durchaus teuer, durch diesen Energieumstieg gekommen sind. Das hat schon dann ziemlich viel auch mit einem Wirtschaftsministerium unter Habeck zu tun, dem man viel vorwerfen kann. Aber dieses Krisenmanagement, da steht er in der Tradition seiner Partei, die eben seit 10 Jahren davor gewarnt hat, aber nicht gehört wurde.
Wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf, erstaunlicherweise ist ja in den Jahren der Merkel-Ära, also in den 10er-Jahren, sind ja einige sehr krasse Entscheidungen getroffen haben, die aber sozusagen getroffen worden, wie der Ausstieg aus der Kernenergie oder auch der Ausstieg aus der Kohleindustrie, was man aus ökologischen und Sicherheitsaspekten völlig richtig finden kann. Nur es ist überhaupt nicht sozusagen irgendwas daraus gefolgt. Also hätte man nach der Entscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen und nach dem Kohleausstieg konsequent das damals reichlich vorhandene, fast zinslose Geld in die Hand genommen und das gemacht, was man jetzt macht, nämlich investieren in Netze, in Erneuerbare und so weiter, viel stärker als das passiert ist, dann hätten wir uns ja automatisch aus der Umklammerung Russlands gelöst. Und das ist so ärgerlich, dass man eigentlich sehr drastische Schritte im ersten Schritt sozusagen gemacht hat. Ich steige aus allem aus, aber ich steige nirgendwo richtig ein. Und das wollte ich nur kurz ergänzen, weil das so fatal und so ärgerlich ist. Gerade auch in der Rückschau. Aber es gab damals, wie Herr Jessen völlig zu Recht sagt, ja auch Stimmen, die gesagt haben, wir müssen das jetzt machen. Warum machen wir es denn nicht? Wir haben doch alle Möglichkeiten dazu.
Ich würde gerne daran anknüpfen und eine aktuelle Aussage von Lavrov mit einfügen, und zwar zu den Gesprächen über die Wiederaufnahme von Nord Stream 2. Wie beurteilen Sie die deutsche Haltung aktuell dazu? Also es kam ja jetzt in den letzten Tagen wieder auf, dass die Amerikaner und oder dass Amerika und Russland wieder über Nord Stream 2 verhandeln. Was wäre denn jetzt die richtige Verhaltensweise der neuen Regierung, Ihrer Meinung nach?
Ich finde, ich war gemeint, glaube ich, ne, mit der Frage.
Ja.
Ich glaube, die einzig richtige Antwort liegt ja auf der Hand. Das ist ein vergiftetes Angebot. Wir wissen, warum die Russen diese Angebote machen. Ich habe mit Blick auf die Koalitionäre allerdings große Bedenken. Da sitzen teilweise Leute drin, zum Beispiel von der CDU, Thomas Bareis aus Baden-Württemberg. Das sind Leute, die eine ganz, ganz ungesunde Nähe zu autokratischen Regimen haben, zu Russland, zu Aserbaidschan, die diese Rückkehr zu Nord Stream 2 propagieren. Und das macht mir große Sorge, ehrlich gesagt. Und es ist nicht nur unter sicherheitspolitischen, sondern auch unter ökologischen und auch ökonomischen Gesichtspunkten der völlig falsche Weg. Also ich meine, man hat jetzt in diesem Sondervermögen für Infrastruktur 100 Milliarden rausgeschnitten sozusagen für den Klimaschutz. Nolens volens, weil die Grünen sich da quergelegt haben, zu Recht, wie ich finde. Leider haben sie keinen Hebel, um sozusagen auch künftig dafür zu sorgen, dass dieses Geld wirklich in Klimaschutz fließt. Aber man hat 100 Milliarden, um die Dinge zu machen, die man sträflich hat liegen lassen, vor der Ampel. Während der Ampelzeit hat man es immerhin mal angepackt, aber ist ja nicht zu Ende gekommen. Jetzt wieder auf Nord Stream zurückzugehen, das wäre absolut fatal. Also es wäre ein unfassbarer, unverzeihlicher Fehler. Es wäre dramatisch.
Möchtest du darauf antworten, Aha?
Ja, das ist sehr gut. Dazu überlege ich oder stelle ich mir noch die Frage, wie Deutschland das oder die nächste Regierung eben das schaffen kann, da Souveränität zu zeigen und vor allem sich dem Vorwurf zu entziehen, naja, 2014 nach der Annexion der Krim habt ihr ja nichts gemacht, jetzt von anderen europäischen Staaten im Besonderen. Wie beobachten Sie die Haltung zu diesem Vorwurf aktuell?
Der Vorwurf, nichts getan zu haben nach 2014, nach dem Einmarsch?
Ja, also wie kann die nächste Regierung damit umgehen? Also was müsste passieren, um diesen Vorwurf, um den zu entkräften? Vielleicht nicht zu entkräften, aber zu abzumildern und klare Kante zu zeigen.
Der Vorwurf lässt sich ja nicht entkräften, weil das ist ja so, wie Sie es beschreiben. Ich hätte es gut gefunden, wenn es einen Untersuchungsausschuss gegeben hätte, in dem diese Dinge behandelt worden wären und wo auch Frau Merkel Rede und Antwort hätte stehen müssen und sich nicht so schlankweg, wie sie es jetzt manchmal tut mit irgendwelchen Interviews, die sie macht, aus der Affäre zieht. Da sind Dinge aufzuklären. Ich meine, wir wissen, dass da Gelder geflossen sind. Wir wissen alle, wo Herr Schröder gelandet ist, der, wie ich finde, ein sehr guter Kanzler war. Aber alles, was danach gewesen ist, war eine absolute Katastrophe. Und die Verbindungen zu Gazprom und so weiter, die reichen ja schon aus dem, oder datieren ja schon aus dem Ende seiner, aus der Endphase seiner Kanzlerschaft her. Also wir haben mindestens zwei Regierungschefs plus diverse Minister, die man dazu gerne mal einvernommen hätte. Ich glaube, die neue Regierung wird das nicht machen und nicht machen können. Das hätte längst passiert sein müssen. Ich hoffe nur, dass sie nicht die falschen Weichen stellt. Ich bin allerdings mit Blick auf das, was da in Berlin gerade stattfindet, nicht allzu optimistisch. Und mir macht das große Sorgen, ehrlich gesagt. Wenn ich so Leute sehe, wie den von mir schon angesprochenen Thomas Bareis und andere, die also durch die Gegend laufen und was von Nord Stream 2 erzählen, das kann nicht möglich sein. Das ist unglaublich eigentlich.
Naja, heutzutage kommt man als Spitzenpolitiker ja auch mit dem Argument, ich kann mich nicht dran erinnern davon. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar habe ich jetzt letztens erst in einem anderen Podcast gehört, dass also die Lebensmittelpreise in den USA steigen ja gerade sehr rapide. Und was so bei mir die ganze Zeit hängen geblieben ist, als sehr viel kuchenbackende Person, ich weiß, reiht sich da bei mir ein, dass 12 Eier $12 kosten, also ein Ei $1, was ja etwas teuer ist. Und daraufhin stellt sich mir die Frage, was wird in den nächsten Monaten so unser Eierproblem sein? Was in unserem normalen Konsum wird so rapide steigen, was wir jetzt noch glauben, immer verfügbar zu haben, so wie es gerade in den USA mit den Eiern passiert?
Also diese Explosion bei den Eierpreisen in Amerika lässt sich auf die Vogelgrippe zurückführen. Ich weiß auch nicht, ob wir hier eine Vogelgrippe, einen Rinderwahnsinn oder irgendwas bekommen, was dann plötzlich die Preise dieser Produkte ansteigen lässt. Das wäre der Blick in die Glaskugel. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also wir werden
vielleicht von so einer wirtschaftlichen Perspektive, weil in den USA ist ja auch das Problem, dass die Importe schwierig sind, weil einfach verschiedene Normen eingehalten werden müssen, die anders sind als in Europa. Aber wenn wir jetzt von den Zöllen sprechen, gerade 25%, ja, das ist ja eine immense Erhöhung. Wenn wir jetzt auf der Ebene bleiben, was glauben Sie, wird sich da verändern?
Also da glaube ich...
Vielleicht ist es ja auch einfach Gas oder Sprit oder...
Ja, also ich glaube, wir werden insgesamt ein höheres Preisniveau sehen durch das, was Donald Trump an Zollkrieg angezettelt hat. Das ist relativ evident. Das wird alles am Ende auf den Schultern der Verbraucher ausgetragen werden. Die Unternehmen werden die Preise umschlagen, das ist klar. Insofern glaube ich, dass allgemein die Inflation wieder anziehen wird. Und das wird ein Problem für die Zentralbanken werden, dass jetzt einzelne Produkte, klar, man kann natürlich sagen, die Produkte, die auf die besonders hohe Zölle draufgepackt werden, werden teurer werden. Nur das betrifft ja in der Regel erstmal Produkte, amerikanische Produkte, auf die wir einen Zoll legen. Für die müssen wir ja bezahlen. Wenn ein Auto in Amerika 25% teurer wird, weil da der Zoll drauf kommt, dann ist es erstmal ein Problem der amerikanischen Verbraucher. Für uns wäre es ein Problem, wenn amerikanische Produkte plötzlich so viel teurer würden. Das wird passieren. Und insgesamt wird, das ist absehbar, das gesamte Preisniveau ansteigen. So einzelne Produkte sich rauszupicken, finde ich jetzt schwierig, ehrlich gesagt. Dafür müsste man ganz genau gucken, was wir an amerikanischen Importen wie hoch verzollen. Das kann ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht sagen. Insgesamt, glaube ich, müssen wir damit rechnen, dass die Preise wieder ansteigen.
Hans, du kannst, wenn du willst.
Ja, ich möchte noch mal anknüpfen an diesen Begriff des vergifteten Angebots von Lavrov. Man könne doch jetzt Nord Stream wieder benutzen. Was wir feststellen müssen, ist, dass ja zum Teil über Umwege und über Schattenflotten jede Menge russische CO2-Energieträger auch in Deutschland landen. Das ist sowohl Erdöl als aber auch Erdgas. Und Deutschland ist da überhaupt nicht alleine. Eine Zahl, die gestern, glaube ich, veröffentlicht wurde, ist, dass die EU, die ja beschlossen hatte, bis 2027 unabhängig von russischem Gas zu sein zu wollen, hat im letzten Jahr 2024 den Import von russischem Gas gegenüber dem Vorjahr um 18% gesteigert. Also ein Fünftel mehr russisches Gas, völlig im Gegensatz zu der Ankündigung, bis 2027 davon unabhängig zu sein. Und es sind vor allem Italien, Tschechien und Frankreich, die vermehrt russisches Erdgas importieren. Und die Zahlen für dieses Jahr, soweit sie vorliegen, zeigen einen weiteren Anstieg. Das heißt also, das, was Lavrov als vergiftetes Angebot macht, im Grunde ist die EU dabei, sich selbst zu vergiften durch diesen vermehrten, und das ist empirisch gesichert, durch diesen vermehrten Import von russischem Gas. Das ist einfach historisch, energiepolitisch und auch industriepolitisch ist das ein sowas von gigantischer Rückschritt und kaum einer nimmt zur Kenntnis.
Man darf bei der Gelegenheit übrigens, muss man nochmal erwähnen, dass ein Mythos immer noch rumgeistert, der mir auch oft begegnet, dass wir freiwillig auf russisches Gas verzichtet hätten. Die Russen haben es gemacht. Die Russen haben den Hahn abgedreht. Herr Jessen hat recht, dass wir über Umwege leider Gottes immer noch russisches Öl und Gas beziehen, aber längst nicht mehr in dem Ausmaße wie vor der Invasion. Ich höre es immer wieder, dass geht dann oft einher mit einer Kritik an Habeck und den Grünen, dass die Grünen und Habeck, um die Energie- oder Klimawende mit Gewalt durchzusetzen, den Russen quasi den Gashahn abgedreht hätten. Sozusagen, wir stoppen alle Importe von russischem Gas, damit wir endlich Klimawende machen können. Das ist natürlich totaler Kappes. Die Russen haben Gas immer als politische Waffe eingesetzt und uns den Hahn abgedreht. Und deswegen kann auch Herr Lavrov hingehen und uns wieder anbieten, russisches Gas zu liefern, weil er derjenige ist, der den Hahn oder Putin an oder auf oder zudrehen kann. Nur um da mal einen Mythos aus dem Weg zu räumen.
Da würde ich direkt einhaken, wenn ich darf. Und zwar ist ja gerade der Ausbau erneuerbarer Energien auch dafür verantwortlich, dass wir vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel russisches Gas beziehen können. Und gerade in dem Punkt ist sozusagen der Schluss der falsche. Das heißt, wir hören nicht auf, Gas zu beziehen, um erneuerbare Energien durchzubringen, sondern wir können weniger Gas beziehen, weil wir erneuerbare Energien haben. Und gerade in dem Zusammenhang ist es ja wichtig, dass man sich, sage ich mal, unabhängig macht und dass man diese Erneuerbaren ausbaut, was eben auch in den letzten Jahren vermehrt gefördert wurde und geschehen ist. Und ich hätte noch eine Frage, und zwar auch zur außenpolitischen wirtschaftlichen Lage. Lavrov reicht einem den vergifteten Apfel, Donald Trump erhebt Zölle. Das sind natürlich alles negative Wirtschaftsfaktoren für die EU bzw. für Deutschland. China hingegen bietet sich als Handelspartner an, reicht auch so. Also hier wird mit vergifteten Apfeln um sich geworfen, könnte man meinen. Aber China nutzt natürlich die Situation aus und will auch die Handelsbeziehungen mit der EU verstärken, weil China natürlich auch von den US-Zöllen stark getroffen wird. Und gleichzeitig gibt es auch noch andere Staaten in Nordamerika wie Kanada oder Mexiko, die ja jetzt auch über vermehrt verengte Beziehungen zur Europäischen Union nachdenken. Wie sehen Sie das? Also was ist da die wirtschaftliche Perspektive drauf?
Ja, das ist eine absolut zutreffende Bemerkung. Die Chinesen versuchen natürlich, sozusagen sich zunehmend auf den europäischen Markt zu konzentrieren, weil die systemische Auseinandersetzung mit Amerika immer schärfer wird. Das birgt für europäische Produzenten und Unternehmen natürlich auch große Gefahren, weil wir wissen alle, wie China operiert. China operiert mit Dumpingpreisen, mit enormen staatlichen Subventionen, mit enorm unfairen Mitteln, die von der Welthandelsorganisation auch nicht bekämpft werden können. Und das wird natürlich unsere Wirtschaft, die auch hart treffen. Wir sehen es ja schon im Automobilsektor, noch verkaufen sich diese BYDs und diese anderen Elektro-Dinger aus China nicht so besonders. Aber das kann sich ändern und in anderen Bereichen wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Ich rechne damit, dass die Chinesen unsere Märkte hier fluten mit billigen, subventionierten Produkten zu Dumpingpreisen. Und Das wird die nächste Herausforderung für Europas Wirtschaft. Ich glaube, ich fürchte, wir müssen da irgendwie drauf reagieren. So unschön das ist, notfalls mit Zöllen, das wird ja auch schon hier und da gemacht. Wir haben es ja halt mit einem Gegner zu tun, auch mit einem Systemgegner, der uns jetzt nicht militärisch bedroht, aber eben ökonomisch mit ganz, ganz harten Bandagen spielt. Und das wird ein zusätzlicher Stressfaktor für unsere Wirtschaft werden. Da müssen wir uns das was einfallen lassen.
Ja, ich würde noch mal ganz gerne auf das Thema USA zurückkommen, wo wir ja gerade schon bei den Zöllen waren, die Trump verhängt hat, weil ich dazu auch noch mal eine Frage hätte, die mich interessieren würde. Und zwar ist es ja Stand jetzt meines Wissens nach so, dass bis jetzt gegenüber der EU von den USA nur die Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft sind, in Höhe von 25%. Und die Auto, also die Zölle für die Automobilindustrie wurden ja jetzt erst angekündigt, zumindest nach meinem Wissen. Jetzt hat die EU ja auch Gegenzölle angekündigt und ja beispielsweise auch auf irgendwie, glaube ich, Whisky und andere Produkte aus den USA. Und die sollen ja aber erst, also wurden jetzt, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, wieder verschoben, sodass sie quasi erst Mitte April in Kraft treten, wo sie eigentlich hätten früher in Kraft treten sollen. Und davon ausgehend würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, wie Sie denn das Vorgehen der EU in Bezug auf die Zölle der USA bewerten. Hat die EU entschlossen genug reagiert? Reagiert sie entschlossen genug? Oder müsste da deutlich mehr passieren? Und deutlich, ja, müsste die EU einfach gegenüber den USA noch deutlich stärker Präsenz zeigen oder eher weiter zurückrudern? Wie sehen Sie das?
Ich finde die Reaktion der Europäer im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut und einigermaßen angemessen, weil es ist ja immer ein Trade-off zwischen, man kann auch sagen, man macht gar nichts und die Amerikaner müssen die hohen Zölle zahlen, die amerikanischen Verbraucher, weil europäische Autos plötzlich teurer werden. Dann lässt man aber zu, dass unsere Automobilindustrie, um mal in dem Beispiel zu bleiben oder bei dem Beispiel zu bleiben, echt ein Riesenproblem hat, weil der Absatz krass einbrechen wird. Oder ich schlage doppelt und dreifach zurück, nur bei dem, wie Donald Trump so ist, wird das in einer noch krasseren Spirale des Handelskrieges münden. Und das ist für alle schlecht, das bedeutet Wohlfahrtsverluste für alle. Ich finde die Reaktionen der Europäer, die sehr ähnlich sind den Reaktionen in Trumps erster Amtszeit, eigentlich ganz angemessen, dass man sich auch gezielt raussucht, Branchen von Produkten Produkte raussucht, die in Bundesstaaten in Amerika produziert werden, wo Donald Trump enorm populär ist und die Republikaner regieren. Das finde ich relativ smart. Das hat die EU-Kommission bereits 2017, 2018 gemacht. Ich finde die Reaktion im Moment eigentlich ganz gut.
Hans, möchtest du reagieren?
Du musst dich noch muten, Hans, sonst hört man dich nicht, aber kriegst du hin.
Wohl wahr, ja, danke schön. Ja, die Frage, wie reagiert man darauf? Ich würde gerne noch ein bisschen weiterspannen. Deutschland hat ja jahrzehntelang, im Grunde die letzten 50, 60 Jahre lang, haben wir uns sehr wohl gefühlt als Exportweltmeister. Das klingt natürlich toll, Weltmeister. Tatsächlich war es aber schlicht und einfach ein Handelsbilanzüberschuss. Der bedeutet, wir haben sehr viel mehr Güterwaren exportiert und damit Geld eingenommen, als wir für Importe ausgegangen haben. Das ist eigentlich, im Grunde ist das eigentlich unter Marktgesichtspunkten, war das immer eine kranke Struktur. Und man kann, glaube ich, das, was uns jetzt aufgezwungen wird, es ist, glaube ich, so nicht Trumps Absicht, aber möglicherweise ist das der Zwang, zu überlegen, wie wir zu, ich nenne es jetzt mal, ich bin ja kein Ökonom, sondern kann das nur laienhaft sagen, auf welche ökonomische Struktur können wir kommen, dass ein Land vom hohen Ross des vielleicht inzwischen totgerittenen Pferdes Exportweltmeister runter muss? In welcher Form kann können wir dann trotzdem in einer Wirtschaft landen, die als nationale Volkswirtschaft wie auch als europäische und als globale nicht mehr auf ewigem Wachstum beruhen und darauf hoffen kann, sondern die sagt, wir müssen andere Wege finden, wie wir im internationalen Austausch und gleichzeitig mit einem notwendigen Maß an Wohlstand für die nationale Bevölkerung wirtschaftet. Ich weiß nicht, wie so ein Modell aussehen kann, aber, und das ist die Frage an Tim Bartz, kommen wir an dieser Frage überhaupt vorbei, zu sagen, irgendwann werden wir dann doch wieder Exportweltmeister mit 40% Überschuss, Auslandsüberschuss oder so. Das ist doch illusionär, darauf zu hoffen, oder?
Ja, unter der gegenwärtigen US-Regierung würde ich sagen, ist das relativ ausgeschlossen. Ich würde aber schon gerne darauf hinweisen, dass Deutschland jahrzehntelang sehr gut damit gelebt hat. Wir haben halt, also ich meine, wir sind ein Land, was keine Bodenschätze hat. Wir können uns nicht sozusagen wie die Norweger darauf zurückziehen, dass uns das Öl irgendwie durchs Dach regnet und unser Wohlstand automatisch wächst und wächst und wächst. Und wir haben nun mal auch wirklich gute Techniker und viele Patente in den vergangenen Jahrzehnten rausgebracht und Dinge erfunden, die auf der Welt, obwohl sie teuer waren, gefragt waren. Das ist ja eine Stärke. Ich finde, das sollte man nicht sozusagen ex post verdammen, dass wir stark von der Exportindustrie gelebt haben. Die Binnenkonjunktur haben wir in der Tat immer ein bisschen vernachlässigt, aber das Land ist dadurch ja sehr wohlhabend geworden. Wir haben die Überschüsse, also das Geld, was wir im Ausland verdient haben, nicht besonders schlau angelegt. Das ist ein wirklicher Nachteil. Man hätte viel früher darüber nachdenken müssen, was man mit den Überschüssen macht. Aber gut, das ist jetzt vergossene Milch. Ich glaube, wir werden weiterhin vom Export leben, ganz stark, weil wir nach wie vor Produkte haben, die hoffentlich so high-end sind, dass sie in der Welt ihre Käufer finden. Das ist auch nicht nur Automobil, das ist Maschinenbau, Chemie und andere Dinge. Aber klar, wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass wir so viel exportieren, wie wir es mal getan haben oder Exportweltmeister sind. Ich meine, das ist ein Titel ohne Wert. Ist auch wurscht, ob man jetzt Erster, Zweiter oder Dritter ist, aber wir werden auch sicherlich ein bisschen versuchen, den wegbrechenden Export nach Amerika zu substituieren in anderen Regionen. Also Frau von der Leyen war ja gerade vor ein paar Wochen in Südamerika und hat mit Mercosur ein Handelsabkommen gemacht. Ich glaube, der Handel mit Ländern wie Kanada oder auch Korea wird sich intensivieren. Bei China ist noch nicht ganz klar, wie es weiterläuft. Wir werden eine Exportnation bleiben. Weil wir eben schon in der Lage sind, gute, schlaue, hochwertige Produkte herzustellen. Wo wir ein echtes Problem haben, ist sozusagen bei neuen Geschäftsmodellen, bei digitalen Geschäften, da haben wir halt nichts. Da ist Europa relativ blank. Ich glaube, wir werden aber bei der Hardware, Autos, Maschinen, Chemie, das wird immer gebraucht werden, nach wie vor Weltspitze bleiben, hoffe ich jedenfalls. Bin da aber eigentlich relativ zuversichtlich, weil die deutschen Unternehmen und Unternehmer schon nie auf den Kopf gefallen sind. Aber die Lage wird schwieriger.
Darf ich da direkt nochmal drauf reagieren? Ich bin
auf
da ein bisschen,
jeden Fall. Auf jeden Fall.
Danke, ich bin da etwas skeptisch. Meine Heimatstadt ist Hannover. Ich habe seit frühester Kindheit immer die Hannover Messe und dann die Industriemesse Hannover. Das waren zeitweilig 20, 30 Jahre lang, waren das die Weltschaufenster für technische Innovation und vor allem für die deutschen Qualitäten, vor allem im Maschinenbau und im Anfang da auch noch in der darüber hinausgehenden Mechanik. Es ist aber doch so, dass technische Innovation immer nur für einen bestimmten Zeitraum, ob das 10, 20, 30 Jahre lang sind, einen tatsächlichen Vorteil in diesem jeweiligen Sektor bedeuten. Ich mache es mal fest an Automobilen. Noch bis in die 60er Jahre waren europäische, vor allem deutsche Automobile, waren ja sozusagen weltweit führend, da gab es nichts. Und dann wurde irgendwann angefangen, die Fertigungsautomaten Staaten für die Automobile. Wenn sie in Deutschland oder Frankreich abgeschrieben waren, dann wurden sie eher exportiert. Und dann hat man mit den alten Maschinen, hat man angefangen, in Rumänien sozusagen den Renault von vor drei Generationen nachzubauen. Inzwischen und auch in der Luftfahrt, Airbus war, als es vor 50, 60 Jahren in die Spur gekommen ist, war ein absolutes Erfolgsmodell im weltweiten, und da gab es eigentlich nur zwei, Boeing und Airbus, im weltweiten zivilen Flugzeugbau. Inzwischen ist es so, dass seit Airbus auch in China produziert, was sie machen müssen, weil sie da absetzen müssen, inzwischen ist es so, dass das größte chinesische zivile Flugzeug, das ist praktisch ein Klon eines der kleineren Airbus-Modelle. So, und man kann sich, glaube ich, ausrechnen, das gilt für viele Sachen, dass gerade in Bereichen, wo traditionell die deutsche Exportwirtschaft, Maschinenbau, Automobile, überhaupt Fahrzeugtechnologie führend war, dass da Länder, mit denen man als Kunden oder Partner in Beziehung tritt, die greifen das auf. Und die sind nicht unbedingt schlechter nach einiger Lernzeit, sodass die wirkliche Frage für mich ist, welches sind dann die neuen Sektoren, die man bräuchte, um zu sagen, okay, unser Vorsprung, der Jahrzehnte, fast jahrhundertelange Vorsprung im Maschinenbau, der geht allmählich flöten. Welches sind die neuen Sektoren, wo man sagen kann, da sind wir jetzt Avantgarde für die nächsten 10 und 20 Jahre? Da fehlt mir im Moment die Fantasie vorzustellen, welche das sein könnten. Haben Sie da eine Antwort?
Das ist natürlich die 1-Billion-Dollar-Frage. Wenn ich das so präzise wüsste, dann wüsste ich auch, wo ich mein Geld hinsetzen würde. Aber ich wäre nicht ganz so negativ oder nicht ganz so pessimistisch, weil erinnern Sie sich mal daran, dass es ein deutsches Unternehmen war, was den ersten Corona-Impfstoff rausgebracht hat. Das war so schlecht nicht. Und wir haben rund um München und auch hier im Rhein-Main-Gebiet schon auch ein Cluster an Biotech-Firmen, die nicht so schlecht sind, wo es um die Heilung oder die Behandlung von Krebs geht, um sowas wie Corona. Gut, das ist jetzt vorbei. Aber dauerhafte Krankheiten, die da bekämpft werden können mit den Produkten, die dort in der Pipeline sind, da sind wir nicht so schlecht. Wir holen uns oft das Kapital, um das zu finanzieren aus dem Ausland, aus Amerika, was ärgerlich ist. Diese Firmen sind meistens an der Wall Street, an der Börse, aber produziert wird schon hier. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wo wir in 10, 20 Jahren stehen werden. Und Ihre Frage ist ja absolut berechtigt, aber das wäre, glaube ich, Biotech wäre, glaube ich, eine Branche, wo Deutschland schon noch reüssieren kann. Und was Maschinenbau und die Auto und so weiter, die traditionellen Exportschlager angeht, wir wissen ja nicht, wo sich die Welt hinbewegt. Im Moment hat man den Eindruck, dass wir uns ja ganz stark wieder in dieses Blockdenken reinbewegen. Und Sie wissen ja nicht, wie das zum Beispiel mit China weitergeht. Natürlich sind die in der Lage zu kopieren. Und ich meine, die haben ja langfristige, sehr clevere Pläne, in welchen Branchen sie sozusagen vom Start weg erstmal von Ausländern lernen, indem sie Produkte importieren und kopieren, um dann die ausländischen Produzenten irgendwie links und rechts zu überholen. Wenn ich mir allerdings chinesische E-Autos angucke, die sind absolut furchtbar. Ab und zu fahre ich so ein Ding mal gemietet. Da ist noch ein echter technologischer Quantensprung nötig. Und wir wissen ja auch nicht, also ich glaube, die Chinesen sind schon in der Lage, allalong uns und das tun sie ja auch bereits, starke Konkurrenz zu machen, aber wir wissen ja nicht, wo das noch hingeht, auch was das Thema Zölle angeht. Vielleicht liefern wir uns auch irgendwann einen Zollkrieg mit den Chinesen und dann hilft das unseren Exporten zwar nicht, aber vielleicht importieren wir dann nicht deren Zeug oder nicht in dem Maße. Und vielleicht gibt es ja immer noch durch technologischen Fortschritt einen gewissen Wissens- und Technologievorsprung, den wir halten können. Das braucht natürlich Forschung, Investitionen, Gehirnschmalz und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten da nicht die Flinte ins Korn werfen bei allen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Ganz so einfach wird es auch nicht werden, uns links und rechts zu überholen.
heute schon vor einer Weile eigentlich mit Blick auf die Zeit mal in die Diskussionsrunde überleiten. Und ich erkenne mich schuldig der Tatsache, dass ich nicht die Zeit habe, mich gleichzeitig dezidiert mit Politik auseinanderzusetzen und mit unserer Wirtschaft und der europäischen Wirtschaft, wenn ich das vielleicht machen sollte. Nun ist die Schuldenbremse da, obwohl Merz immer vor der Wahl noch anderes von sich gab. Und ich würde einfach mal in die Runde die Frage stellen, aber vor allem natürlich an Sie, Herr Barth, ob es eine Alternative gegeben hätte, weil ich mir wirklich nichts vorstellen kann, beziehungsweise einfach nicht das Wissen habe, eine so große Summe an Geld, wie man anders sie hätte beschaffen können.
Also das ist natürlich, das war ja jetzt hier auch schon das Unwort des Jahres, Sondervermögen, oder jedenfalls ein heißer Kandidat dafür, zu Recht. Also jedem, der von hier bis Verwandt denken konnte, war klar, dass das totaler Kappes ist, was der Merz im Wahlkampf erzählt hat. Die Sachen, die auf uns zukommen in Sachen Rüstung vor dem Hintergrund des Verhaltens der Amerikaner und des aggressiven Imperialismus von Russland, war es ja klar, dass wir irgendwas machen müssen. Und dass das nicht mit ein bisschen weniger Bürgergeld hier und ein bisschen Kürzung da zu erreichen sein wird, ist völlig logisch. Was das Infrastrukturpaket angeht, wir hatten es anfangs von den großartigen finanziellen Möglichkeiten, die wir vor wenigen Jahren noch hatten, wo wir Negativzinsen hatten, wo der deutsche Staat für Umme hätte Geld aufnehmen können, um sowas wie die Bahn durchzusanieren, um an den Schulen für Digitalisierung zu sorgen und so weiter und so fort. Das ist, muss jetzt zu höheren Zinsen aufgenommen werden, das Geld, aber das ist notwendig, weil wir hatten es ja zwischendurch auch mal davon, dass es keine Bodenschätze in Deutschland gibt. Wovon sollen wir denn leben, wenn nicht von unserer Infrastruktur und von den schlauen Köpfen, die wir immer noch haben? Und hier sitzen ja, glaube ich, eine ganze Menge schlaue Köpfe. Und deswegen muss das gemacht werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns das erlauben können. Natürlich ist 1 Billion oder was immer da im Raum steht, eine gigantische Summe. Wobei wir wissen nur, dass das Infrastrukturpaket 500 Milliarden sein soll. Beim Thema Rüstung ist es ja, finde ich, relativ clever gemacht, dass 1% aus dem Haushalt gezahlt werden muss und alles, was drüber geht, wovon wir aber nicht wissen, wie viel es sein wird, dann über Sondervermögen oder außerhalb der Schuldenbremse gemacht werden wird. Das ist aber, finde ich, ganz clever gemacht, dass man das offen lässt und auch situativ man reagieren kann. Nur wir können es uns erlauben, vor dem Hintergrund unserer immer noch relativ geringen Schuldenquote. Wir müssen auch Wachstum erzeugen, dann wird es mit den Schulden, was die Schuldenquote angeht, also das Verhältnis von Schulden zu Wirtschaftsleistung, schon nicht so dramatisch werden. Es wird teuer werden, weil unsere Schuldzinsen automatisch steigen werden. Klar, hätte man früher billiger haben können, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber wir müssen das machen. Ich meine, wenn wir uns nicht verteidigen gegen die Angreifer, die von links, rechts, oben und unten kommen, dann ist der Rest auch wurscht. Also wir müssen uns ja irgendwie wehrhaft aufstellen, um ein ernstzunehmender Verhandlungspartner bleiben zu können. Und wir müssen natürlich unsere Infrastruktur renovieren. Ihr fahrt auch alle mit der Bahn. Das ist so ein Riesenärgernis. Also das hilft auch der Wirtschaft nicht, wenn hier irgendwie 2000 Brücken so bröckeln, dass man sich gar nicht mehr traut, mit dem Laster drüber zu fahren, weil man nicht weiß, ob man am anderen Ende ankommt. Also es muss gemacht werden, es hilft nichts. Und es wird Beschäftigungseffekte haben, es wird Wachstumseffekte haben und es ist bezahlbar.
Ich würde die Frage gerne, also hat ja Ellen gerade schon gesagt, gerne nochmal an alle geben. Also diese Frage der Schuldenbremse ist jetzt am Beispiel dieser Regel für die Bundeswehr jetzt quasi gelockert worden. Herr Barth hat gesagt, also über 1% zusätzlich, das haben die Grünen ja letztlich reinverhandelt, muss man so sagen, quasi genommen wird. Aber man kann die Frage genereller stellen. Das ist ja eine Diskussion in Deutschland, die gerne geführt wird. Soll diese Schuldenbremse noch weiter reformiert werden? Ist ja Plan der wahrscheinlich kommenden Bundesregierung. Und wenn ja, wie stellt ihr euch das vor? Was wäre da noch wie in welcher Form möglich und wie geht ihr mit diesem großen Gegenargument um? War ja vorhin noch ein Unwort von aus der Reihe, dass das ja generationsungerecht sei, weil die kommenden Generationen würden ja die Schulden zahlen und das sei ja so unpassend, wie die FDP das gefordert hat. Ich würde einfach mal eure Position dazu interessieren. Wir gehen die Reihe mal durch. Herr Barz hat ja schon schön vorgelegt. TM, möchtest du starten? Du wartest schon so lange.
Ja, ich habe einiges, was ich ansprechen möchte. Ganz kurz noch zu dem Thema davor, einfach weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ich finde, Boeing und Airbus ist nicht so ein geeignetes Beispiel, weil es extrem hohe Kosten erfordert, überhaupt in diese Luftfahrtunternehmen zu investieren. Deswegen gibt es ja auch nur Boeing, was von der US-Regierung massiv subventioniert wird und Airbus, was von der EU massiv subventioniert wird. Und China baut das nach, aber gerade Langstreckenflugzeuge, also die richtig viel kosten, sind halt eine Investition, die kann ansonsten nicht so einfach gestemmt werden. Außerdem zu dieser Wirtschaft, die auf Innovation basiert, es müssen immer neue Innovationen folgen, weil Patente laufen ja aus und dieser Bildungsvorsprung ist eben das Einzige, was wir haben und darauf müssen wir auch setzen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wird auch künftig sehr, sehr entscheidend für die Wirtschaft sein. Ich glaube aber auch, dass nur auf Export zu setzen natürlich nicht super nachhaltig ist, weil Wirtschaft wird sich nachhaltig wahrscheinlich weiter, also eher in der Balance zwischen Export und Import einpendeln, aber nur so viel aus meinem GeoLK. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Ich glaube auch, dass wir uns die Verschuldung leisten können. Wir sind eigentlich sehr, sehr wenig verschuldet im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten. Natürlich hat man Angst, dass man in so eine krasse Verschuldung rutscht wie Italien, Griechenland und so weiter. Ich meine, Griechenland 212% des BIPs. Aber nicht mehr. Okay, veraltete Daten, Schere. Auf jeden Fall.
Vielleicht kann ich an der Stelle ganz kurz einhaken. Guckt euch bitte mal die Verschuldung von Griechenland an, wie dramatisch die gesunken ist. Die kommen von fast 250% und gehen in Richtung 150%. Und zwar binnen weniger Jahre. Das ist ein total beeindruckendes Beispiel dafür und sollte Vorbild. Portugal sieht es ähnlich aus. Spanien nicht ganz so stark, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Sollte ein Vorbild sein, was auch Mut macht, dass man auch aus so einer Situation rauskommen kann. Die mussten natürlich wahnsinnig sparen. Irgendwann die Griechen, die sind aber auch schön gewachsen und haben sich Sachen reformiert, die sie schon vorher hätten tun sollen, so wie wir auch. Es gibt da einen Weg raus, wollte ich nur sagen. Die Griechen sind ein absolut positives Beispiel.
Wobei ja, die Griechen aber ganz kurz, die Griechen aber auch mächtig gelitten haben. Und ob die Austeritätspolitik, die man da jahrelang gefahren ist, der richtige Weg ist und gewesen ist, egal was jetzt die Situation ist, möchte man bezweifeln. Denn man könnte Glück haben, dass da nicht rechtspopulistische Kräfte noch mehr das Land gekapert haben. Denn da ist man mit härtester Hand durchs Land gefahren und hat Diskussionen um Schuldenschnitte, die notwendig gewesen wären. Also höhere Schuldenschnitte, es gab ja teilweise Schuldenschnitte, noch mehr gehen. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich will nur sagen, also Austeritätspolitik ist schwierig, gerade in einer Zeit, wo Rechtspopulisten überall nur Flicks machen müssen und gewählt werden. Aber das ist eine andere Diskussion an der Stelle. Tja, mach weiter, sorry.
Ja, auf jeden Fall, ja, Griechenland gab es natürlich massive Investitionen, hatten wir auch eine Klausur drüber geschrieben, Epirus, Ansiedlung von Industrien. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, wir können uns das leisten, wir sind verhältnismäßig wenig verschuldet, wir können uns auch die Verschuldung leisten. Also, das klingt nach super viel Geld, aber tatsächlich würde das die Verschuldung nach Berechnung, ich habe jetzt nicht die klaren Zahlen vorliegen, ich bin ja auch nicht Wirtschaftswissenschaftler, gar nicht zu einer so massiven Verschuldung führen. Ich glaube, es ist nur ein Anstieg um 10% des Bruttoinlandsprodukts oder 15 oder so. Und wir kommen von knapp über 60, glaube ich. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich das Geld im Laufe der Zeit entwertet wird. Also Inflation führt ja auch dazu, dass bestenfalls Schulden, die wir heute aufnehmen, in Zukunft nicht mehr ganz so viel wert sein können. Dennoch, und das möchte ich ganz entscheidend festhalten, müssen diese Schulden gut begründet sein und sinnvoll das Geld investiert werden. Herr Merz, haben Sie mich gehört? Ich hoffe es. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass das Geld, was wir jetzt aufwenden, was wir vielleicht nicht haben, aber auch das, was wir haben, sinnvoll angelegt wird in Infrastruktur, in Klimaschutz, meinetwegen auch in Verteidigung, in die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit, in die Stärkung der Wirtschaft, in das Sozialsystem, wenn es
Bildung, 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 geht. Bildung,
ich Herr bin Merz, fertig. Bildung. Ja, Bildung natürlich auch. Also Bildung gerade, weil darauf ja unsere Wirtschaft aufbaut, exakt. Also gerade Bildung ist ja entscheidend. Merkt man, sonst endet man nämlich wie wir. Nein. Und das ist super wichtig, dass da das Geld sinnvoll angelegt wird, weil ansonsten, also und deswegen finde ich auch gut, dass die Gründer so viel Einfluss drauf genommen haben. Es kann natürlich nicht genutzt werden, um irgendwelche Wahlversprechen zu finanzieren. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und mir ist es eigentlich egal, ob man es Sondervermögen nennt oder ob man die Schuldenbremse aufhebt. Wichtig ist, dass das Geld, was man damit erreicht, sinnvoll investiert wird und auch effektiv investiert wird und nicht während der bürokratischen Prozesse irgendwo verloren geht.
Ja, ich finde, da wurde gerade zu dem Thema wirklich schon sehr viel Gutes genannt. Ich kann mich auch den meisten Punkten deutlich anschließen. Ich finde definitiv, dass die Lockerung der Schuldenbremse uns nicht, zumindest jetzt erstmal die Lockerung, die beschlossen wurde, uns nicht groß schaden werden und dass sie auf jeden Fall auch in der Form notwendig waren. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es eigentlich noch hätte deutlich mehr geben sollen, meiner Meinung nach. Auch mehr Schulden, beispielsweise für den Klimaschutz. Da finde ich es jetzt wirklich so, dass, also das ist ja wirklich nur durch die Grünen, nur durch deren Verhandeln oder Verhandlungsgeschick so zustande gekommen, dass überhaupt die 100 Milliarden für Klimaschutz rausgesprungen sind. Ich glaube, SPD und CDU alleine hätten das nicht so in dieser Form, zumindest nicht so viel gemacht. Und da fand ich, haben die Grünen wirklich sehr gute Arbeit geleistet, weil das eben sonst nicht dazu gekommen wäre und der Klimaschutz dann wieder die nächsten Jahre gelitten hätte. Und ich finde es halt vor allem deswegen so wichtig, weil ja in der Regierung, in der Ampelregierung teilweise, auch wenn es, wenn man natürlich zu Recht einige Sachen kritisieren kann, dennoch wurden in der Ampelzeit viele wichtige Anreize beim Klimaschutz gesetzt und vieles auch vorangebracht. Beispielsweise die Energiewende, die wirklich in einem sehr guten Tempo gerade voranschreitet, was erst seit der Ampelregierung so der Fall ist. Und diese ganzen Fortschritte, da finde ich, ist halt meiner Meinung nach eine Gefahr vorhanden, dass daraus wieder Rückschritte werden, wenn eben nicht in der nächsten Zeit unter der CDU- und SPD-Regierung genug für den Klimaschutz getan werden wird. Und deswegen finde ich es auch gerade bei dem Thema besonders wichtig, dass man da jetzt wirklich jetzt entschlossen handelt und auch viel Geld dafür verwendet, um da eben weiter voranzukommen, damit eben diese Fortschritte der letzten Jahre nicht verspielt waren und damit diese Fortschritte sich auch gelohnt haben. Und gerade deswegen finde ich, ist wirklich auch eine Verantwortung, die wir haben. Und das lässt sich auf jeden Fall, allein mit dieser Verantwortung lässt es sich meiner Meinung nach schon rechtfertigen, die Schuldenbremse in großem Stil auszusetzen. Abgesehen davon, dass wir generell nicht so eine extrem große Verschuldung haben, was ja auch schon richtig benannt wurde. Von daher würde es uns jetzt primär nicht so stark schaden, zumindest in absehbarer Zeit. Und auch bei der Verteidigung ist es natürlich enorm wichtig, gerade wenn wir jetzt sehen, was aus den USA, was wir da jeden Tag vorgelegt bekommen, wie Trump sich immer mehr gegen das europäische Wertesystem wendet und auch offen anzweifelt, dass er uns noch beschützen würde im Ernstfall und zu seinen NATO-Verpflichtungen steht. Gerade unter diesem Gesichtspunkt stehen wir als Europäer auch in einer besonderen Verantwortung und Deutschland als einer der wichtigsten europäischen Player, eigentlich der wichtigste europäische Player, muss da wirklich jetzt zügig auch sehr viel Geld in die Hand nehmen für Verteidigung. Und von daher ist das in dieserlei Hinsicht definitiv auch mehr als gerechtfertigt, diese Lockerung.
Ich möchte nur ganz kurz einwenden, noch mehr Schulden, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also die Schuldenbremse generell lockern, ich bin ein Fan davon, wie sie es jetzt gemacht haben, aber ich will es auch nicht übertreiben, weil wir jetzt schon sehen, was von der Kohle, die zusätzlich zur Verfügung steht, für Blödsinn ausgegeben wird. Da kriegen Politiker regelmäßig lange Zähne und insbesondere die Kollegen im Süden in Bayern, die lassen sich immer neue Sachen einfallen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Rüstung, okay, muss sein, so traurig das ist. Infrastruktur muss sein. Aber jetzt generell die Schuldenbremse aufgeben, da wäre ich echt vorsichtig. Das wäre gefährlich.
Also ich würde da auch, oder JV, möchtest du?
Nee, kann ich ja vielleicht nur ganz kurz
so einen Satz. Halt dich kurz, bitte.
30 Sekunden, halten. Ich stopp die Zeit.
Also ich wollte nur noch mal klarstellen, also 30 Sekunden könnte schwierig werden. Ich wollte auf jeden Fall noch mal klarstellen, dass ich das nicht ganz so gemeint habe, dass die Schuldenbremse komplett ausgesetzt wäre, also komplett quasi verschwinden soll. Ich bin schon dafür, dass man die in einer bestimmten Form beibehält und dass man die Schuldenbremse nicht ganz vom Tisch hat. Sehe ich auch so, sehe ich auch genauso wie Herr Bartz. Jedoch finde ich halt einfach, war ich einfach bei der Menge des Geldes, was jetzt für Klimaschutz verwendet wird, da sollte es meiner Meinung nach für, zumindest für diesen Bereich noch deutlich mehr geben, als jetzt eben dafür bereitgestellt wurde. Und das war eigentlich eher der Punkt, den ich machen wollte. Also ich bin gar nicht grundsätzlich für das komplette Abschaffen der Schuldenbremse.
Starke 30 Sekunden. Also ich würde vielleicht mal darauf eingehen, auf diesen Punkt der Generationsgerechtigkeit grundsätzlich. Weil klar ist es immer das Argument, wenn wir jetzt Schulden aufnehmen, dann wer zahlt die irgendwann? Realität ist, ich glaube, die wenigsten Staaten der Welt sind wirklich aktiv dabei, Schulden wirklich zu tilgen. Weil im Endeffekt, ich glaube, selbst Deutschland hat auch die letzten Jahre immer ein bisschen Schulden gemacht. Die Schuldenbremse ist ja, glaube ich, grundsätzlich dafür da, dass es nicht in ein Übermaß geht. Und klar kann man sagen, ist natürlich was Wichtiges und man darf auch nicht vergessen, es kommt aus einer Zeit, in der eben Europa kurz vorm finanziellen Kollaps stand, eben in der Weltwirtschaftskrise beziehungsweise in der Eurokrise. Da muss man natürlich auch einen Rettungsschirm irgendwie ziehen, irgendwas, das eben diesen Kollaps eben verhindert. Und in dem Moment ist natürlich die Schuldenbremse eigentlich was Gutes gewesen. Aber man darf nicht vergessen, die Zeiten ändern sich und ein Staat, der 10 Jahre lang sporadisch nur Investitionen fährt, welche dann zum Beispiel zur Corona-Krise eben auch, wurde die Schuldenbremse ja auch aufgehoben zeitweilig, um eben diese, wie bitte? Ausgesetzt. Ja, meine ich mit aufgehoben, tut mir leid. Dort war es alles wichtig und ich glaube, wir sehen daraus auch, es kommt immer auf die Situation an, weil so, wenn es jetzt so weitergeht, die Bahn weiter marode wird, Schulen noch geringer wird, Infrastruktur ist das Wichtigste eigentlich, was wir in unser Land haben können, um eben Wohlstand für die nächsten Generationen eben zu sichern. Weil ohne eine gute Infrastruktur geht gar nichts mehr. Dann wird Deutschland unattraktiver, dann wollen noch weniger Firmen hierher und wir verscheißen noch mehr unsere Wirtschaft. Also am Ende des Tages ist Investition in die Infrastruktur eigentlich das Wichtigste, was wir tun können, neben natürlich eben der neben militärischen Aussagen. Deswegen lieber jetzt schön Schulden machen und wir zahlen das später ab und haben einen halbwegs funktionierenden Staat, hoffentlich, solange es nicht wieder Jens Spahn zu viel Geld verballert durch Skandale. Wenn das ist, dann finde ich, haben wir einen super guten Nutzen gehabt, eben die Schuldenbremse wieder auszusetzen oder so zu modifizieren, dass wir eben schön viel Geld reinholen können.
Wo es mir so ein bisschen unter den Fingern juckt, ist halt dieser Zeitpunkt, also wirklich irgendwie 48 Stunden nach der Wahl anzufangen, darüber zu reden, dass wir die Schuldenbremse wieder aussetzen wollen. Warum nutzt man nicht den Wahlkampf, um genau diese Aufklärung, die wir ja auch hier tätigen, weil das wird den PolitikerInnen an der Spitze der CDU ja bewusst sein, was sie tun. Und all die Argumente, die hier fallen, werden auch in dem Rahmen gefallen worden sein. Warum nutzt man das nicht, um das halbwegs verständlich und präsent an die Bevölkerung zu bringen, sondern sagt, nee, wir machen das nicht. Und dann macht man es aber doch. Weil für mich ist es da in der heutigen Zeit wirklich die Fakten einer Wahlentscheidung manchmal durch Narrative und Emotionen beeinflusst werden, ein totaler Faktor, warum bei der nächsten Wahl die AfD wieder sagen kann, ja, schaut, was der Merz gemacht hat. Der hat euch das versprochen und ihr habt 2 Tage später das bekommen. Wo ich Angst habe, dass wieder Stimmen an Rechtspopulisten fallen könnten. Also mir fällt, also klar, über Transparenz in der deutschen Politik kann man sich den lieben langen Tag beschweren. Aber gerade bei dem Thema, das dann so brandaktuell auch noch im Mittelpunkt der Nachrichten steht, schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, keine Transparenz zeigen, fällt mir irgendwie schwer zu begreifen.
Herr Ehren, vielleicht also erstmal richtig, was du sagst. Ich glaube, da würden wir alle in der Runde zustimmen. Ich glaube nur, du darfst da ist halt Wahltaktik, geht da über Transparenz oder so, dann hätte, also erstmal ist das, glaube ich, selbst in der CDU nicht unbedingt komplett mehrheitsfähig, was jetzt gemacht worden ist, auch wenn sie die Mehrheit in ihrer eigenen Partei sich organisiert haben. Aber da gibt es ja sehr viele, die da Gläubige der Schuldenbremse sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, hätte man das vorher im Wahlkampf so klar kommuniziert, und es gibt ja eine Veranstaltung, wo Friedrich Merz saß, ich weiß gar nicht, wo das genau war, und er sagte ja, naja, es, was wollen Sie sagen? Nein, okay, es gab eine Veranstaltung, wo er quasi sagte, ja, man müsste darüber mal nachdenken, aber hätte er es so klar kommuniziert, dann hätte es am Ende der CDU Stimmen gekostet, die ja vermutlich an die FDP gegangen wären, die sich ja so als große Verteidigerin der Schuldenbremse dargestellt hat, und aus Wahltaktik war das leider erwartbar gewesen, bei aller Kritik, bei der du völlig recht hast, und Hans wird bestimmt bestätigen können, im politischen Berlin hat man es eigentlich von den Dächern gepfiffen, schon seit November, also seit Zerbrechen der Ampel, das eigentlich hat man vermutet, dass es noch vor der Wahl irgendwie stattfinden wird, das hat man jetzt nicht gemacht aus taktischen Gründen, aber da war das irgendwie nichts Unbekanntes. Ich will damit überhaupt nichts schönreden, was du gesagt hast, du hast völlig recht mit allem, ne? Aber so Wahltaktik liegt irgendwie so ein bisschen dahinter und das Verständnis, warum man diesen Schritt gegangen ist, auch wenn es irgendwie vielleicht nicht schön ist aus den
Gründen. Es klingt halt für mich wieder wie etwas, was von uns weg passiert, über unseren Köpfen hinweg, wenn man mal das schöne Narrativ bedienen will. Und wenn man Ich sage ja auch nicht, dass es irgendwie was Realistisches ist. Ich spreche ja auch nur aus meiner eigenen ethischen Perspektive, sage ich mal. Aber ich finde einfach, wir schreien nie wieder. Wir schreien Aufgeklärtheit. Und wenn Sie mir sagen, dass es schon von den Dächern gepfiffen wurde, also bei mir ist es nicht angekommen.
Und also ich kann dir sagen, also Hans ist näher dran, der kann es vielleicht genauer schildern, was er dann in der BBK gehört hat, aber in dem Podcast Lage der Nation haben sie gleich nach dem Zerbrechen gesagt, und jetzt kommt die Reform der Schuldenbremse. Das war gleich der erste Punkt. Also da gab es schon irgendwie über die Kanäle den Fluss, dass das irgendwie, dass es in die Richtung gehen will. Und ich will es mit keiner Form rechtfertigen. Ich will nur klar machen, dass es schwierig ist, wenn man jahrelang ein gewisses Framing fährt und dann versucht, im Wahlkampf da so 180 Grad oder 360 Grad Drehung zu machen. Das funktioniert nicht. Das merkt man auch jetzt im Nachgang übrigens. Guck dir mal die Artikel an, die jetzt veröffentlicht werden. Also das über Medien hat gestern einen schönen Artikel, eine schöne Übersicht dazu veröffentlicht, wie oft der Begriff Schulden und Schuldenberg benutzt worden ist. Also auch da hat man so eine gewisse Richtung, in die das dann interpretiert wird. Und das wäre genau im Wahlkampf das Gleiche gewesen. Und vermutlich deshalb ist man diesen Weg gegangen. Schön ist es nicht.
Also. Herr Kabisch, wenn man sich um 360 Grad dreht, dann steht man wieder da, wo man
ja, stand. 180 Grad.
Das ist auch ganz passend für die CDU.
Ja, du hast
vielleicht
recht.
Ist das ganz passend.
Ich meinte auch 180 CDU. Grad. Ich möchte Herrn Merz in Schutz
nehmen. Ich weiß.
Alles gut. Aha, du hast das Wort. Wir haben dich lange unterbrochen. Tut mir leid.
Gar kein Problem. Ja, ich habe zwei Anmerkungen. Zum einen, was das Framing angeht oder wie die Entscheidung jetzt verkauft wurde. Inwiefern hat die Münchner Sicherheitskonferenz da tatsächlich eine Rolle gespielt? Also die zweite Zeitenwende, über die auch viel diskutiert wird, ist das tatsächlich ein Faktor gewesen oder war das wirklich eine rein wahlkampftaktische Entscheidung? Und meine zweite Frage bezieht sich auf die Staatsverschuldung in anderen europäischen Staaten. Inwiefern spielt es eine Rolle oder wird es wegweisend sein für Deutschland, wie andere Staaten mit Investitionen umgehen, vor allem im militärischen Sinne? Ich meine jetzt im Besonderen Frankreich, wird ja oft das kritische Auge nach Frankreich geworfen. Ja, ich meine bei über 100, wie viel, 110 sind es mittlerweile, Billiarden, jetzt verwechsel ich die englischen mit den deutschen Zahlen. Aber inwiefern wird das eine wichtige Rolle spielen und irgendwie wegweisend für Entscheidungen in Deutschland sein?
An mich die Frage, oder?
Ich glaube ja.
Was die Münchner Sicherheitskonferenz angeht, ich glaube, das ist ein totaler Blödsinn. Das ist ein wunderbar vorgeschobenes Argument. Die war hart, die Rede von J.D. Vance, und der hat auch nicht alle Tassen im Schrank. Und wenn er so eine Rede hält, will er vor allen Dingen seinem Herrn in Washington gefallen, hat man den Eindruck. Das ist ja eine Rede ans amerikanische, weniger ans europäische Publikum gewesen. Aber das hat die Dinge jetzt nicht geändert. Wir wussten seit an Beginn der Tage, was Donald Trump im Schilde führt und was er für ein Typ ist. Das war vielleicht nochmal besonders krass, was Vance da gesagt hat, aber das kann nicht sozusagen der plötzliche Eye-Opener für die CDU oder so gewesen sein, dass jetzt alles anders ist nach der Rede. Das kaufe ich auf keinen Fall, dieses Argument. Was die anderen europäischen Länder angeht, das ist ein sehr, sehr interessanter und auch wichtiger Punkt. Weil wir müssen mal eins sehen, Deutschland kann sich das erlauben, so viel Schulden aufzunehmen, weil wir eine relativ niedrige Schuldenquote haben. Was aber passiert ist, in dem Moment, wo Deutschland angekündigt hat, das so zu machen, ist, dass die sogenannten Anleihezinsen, also die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen, dramatisch in die Höhe gestiegen sind. Das heißt, künftige Schuldenaufnahme wird schon echt teurer für uns. So, wir können es uns immer noch erlauben, auch wenn es teurer geworden ist. Aber alle anderen, die Staatsanleihen aller anderen Länder in Europa sind im Geleitzug der deutschen Anleihezinsen mit nach oben gegangen. Für die wird es also auch teurer, neue Schulden aufzunehmen, obwohl die gar nicht angekündigt haben, 500 Milliarden oder so in ihre Rüstung zu pumpen. Das heißt, die Aufnahme neuer Schulden wird für alle teurer, weil Deutschland dieses Programm aufgelegt hat, was ich richtig finde, aber es trifft natürlich hochverschuldete Länder wie die Italiener und die Franzosen wirklich hart, insbesondere die Italiener, die ungefähr bei 140-145% Quote liegen, was Schulden zu BIP angeht. Die Franzosen liegen bei 110. Die müssen noch viel mehr auf ihre neuen Schulden an Zinsen zahlen. Und dieser Effekt, der ist nicht zu unterschätzen. Und die werden solche Pakete auch nicht auflegen können, weil sie nicht die Power haben. Trotzdem kann man sagen, dass Deutschland als Wirtschaftslokomotive in Europa das macht, ist richtig und wird auch positive Spillover-Effekte auf andere Länder haben, weil zum Beispiel, was die Rüstung angeht, wir werden auch wahrscheinlich, wenn es gut läuft, hoffentlich Rüstungsgüter in, sagen wir mal, Frankreich kaufen, in Italien, also in Frankreich bei Thales, in Italien bei Leonardo, die haben auch große Rüstungsunternehmen, das hilft denen ja auch, aber die haben viel geringere Spielräume als wir und das Problem, dass ihre Anleihezinsen, ihre Schuldzinsen mit unseren im Geleitzug steigen. Das ist ein unerwünschter Nebeneffekt, der sich aber nicht vermeiden ließ, wenn man als Deutschland zu der Überzeugung kommt, so ein Paket aufzulegen.
Na, da gäbe es schon eine Möglichkeit, die hört man noch nicht gerne in Europa, die nennt sich dann einfach Eurobonds, da wird halt von der EU ein Fonds verabschiedet und schon die Sache erledigt, dann hat man aber eine gemeinsame Verschuldung, das ist klar, das möchten viele nicht, auch wenn es in Corona schon gemacht worden ist, Eurobonds sind Realität, No-Bail-Out gilt schon lange nicht mehr, aber ich weiß, dass das für viele ein unbeschriebenes Blatt irgendwie wäre, aber es gäbe schon, wenn man es wollte, gäbe es politische Möglichkeiten, ja, das zu machen.
Ich bin sehr für Eurobonds, aber auch die müssen verzinst werden. Wenn die verkauft werden, dann müssen sie dem, der es kauft, einen Zins bieten. Und der orientiert sich in erster Linie mal am deutschen Zins. Ist eigentlich ein Durchschnittszins, ein europäischer Durchschnittszins wäre das, aber schon sehr stark orientiert an den deutschen Schuldzinsen, weil wir nun mal das größte Land und die größte Volkswirtschaft in der Eurozone sind. Das heißt, Eurobonds, klar, es ist eine Möglichkeit und es wurde ja auch gemacht in der Corona-Pandemie. Ich bin da sehr dafür. Nur die werden auch teurer werden. Also es ist nicht so, it comes with a price, wie die Engländer sagen würden. Also das kostet. Nur weil es jetzt Eurobonds heißt, ist es ja nicht umsonst.
Ja, ich glaube, also Hans kann gleich seine Position nochmal darstellen, aber ich glaube, das grundsätzliche Problem, was wir haben, in Deutschland haben und was teilweise auch so klassische neoliberale Wirtschaftstheorie hat, ist einfach die Frage, was ist die Bedeutung von Schulden? Und klar, wir hauen um uns und sagen, Italien hat 140%, Japan über 200% verschuldet und da redet auch niemand, dass die kurz vor ihrer Staatspleite stehen, weil letztlich die Bedeutung von Schulden ein Diskussionspunkt ist. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie tief in irgendwelche Theorien wie die MML abtauchen, aber man kann sich schon die Frage stellen, was ist denn gesund? Und halten wir fest, diese 60%, die im Maastricht-Vertrag stehen, sind einfach gewürfelt. Die sind in keinster Form ökonomisch belegt. Niemand sagt, dass ein Land bei einer bestimmten Verschuldung nicht mehr zahlungsfähig ist. Das Beispiel Griechenland hinkt deshalb, weil das ganz viel mit Ratingagenturen und irgendwie Fehlhandel zu tun hatte. Also das ist eine Frage, die man sich schon stellen musste, was jetzt kein Plädoyer ist für totale Verschuldung, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde schon, wenn man die Diskussion um Schuldenbremse führt, dann muss man sich die Frage stellen, an welchen Grenzen setzt man das an? Und da finde ich immer witzig zu sehen, dass die EU jahrelang liberalere Grenzen hatte als Deutschland selbst. Also die EU hat jahrelang diese 0,5% BIP-Regel gehabt, die sie jetzt nochmal gelockert haben. Also jetzt sagen sie sogar, du kannst dich noch mehr verschulden, wenn du nur Pläne vorlegst, bis 90% BIP-Verschuldung. Will damit sagen, also aus meiner Sicht ist diese Diskussion um diese Schuldenbremse seit jahrelang, solange man uns jetzt Podcast hört, ja immer eh gewesen, dass wir gesagt haben, ja, man müsste da irgendwie mal ran. Und ich glaube auch tatsächlich, dass noch mehr Verschuldung möglich ist und sinnvoll ist aus gewissen Formen, solange man sich genau überlegt, für was man investiert und solange man sich auch mal mit gewissen Folgen von Maßnahmen beschäftigt. Weil selbst die Forderung, dass es nur investive Ausgaben sein dürfen, die irgendwie jetzt in Infrastruktur laufen und so, ist völlig naheliegend. Aber auch da gibt es Berechnungen. Ich habe hier eine Studie Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu, die zum Beispiel mal nachgerechnet haben, was würde es denn bedeuten, wenn wir sozialstaatliche Ausgaben erhöhen? Denn wir reden ja immer darum, dass unsere wirtschaftliche Lage zu sozialen Ungleichheiten führt, die wiederum den Rechtspopulisten dienen. So, könnte man da investieren? Und da gibt es auch Rechnungen, die sagen, natürlich würde das auch langfristig den, oder auch kurzfristig letztlich, dem BIN-Konsum dienen. Ich würde damit bloß sagen, also die Diskussion, die wir führen, ist immer so kurzfristig, so auf einzelne Punkte. Und eigentlich müsste man sich die Frage stellen, wie schafft man diese Schuldenbremse so zu reformieren, dass man sicherlich noch Grenzen zieht, will ich ja gar nicht außen vor lassen, aber Grenzen, die so viel Spielraum lassen, dass quasi Investitionen in allen Bereichen möglich werden. Das ist so ein bisschen der Gedanke, mit dem ich mich trage, so in den letzten Jahren vor allen Dingen und gerade in der aktuellen Diskussion. Aber Hans, mich würde mal deine Position interessieren. Wie siehst du das als Vorletzter, dann kann auch ML und dann schließen wir den Kreis zur Schuldenbremse.
Ja, zum einen die Berliner Diskussion. Natürlich war die, und zwar nicht erst seit dem Bruch der Ampel, sondern schon vorher war klar, die Schuldenbremse der alten Art ist ein Mythos, der vor allem von traditionell konservativer oder auch neoliberaler Seite wie eine Monstranz vorangetragen wird, der aber selbst innerhalb der Unionsparteien nicht mehr geglaubt wurde. Konservative, also CDU-Ministerpräsidenten aus den Bundesländern, die haben nach Berlin seit ich weiß nicht wie vielen Jahren signalisiert, wir müssen die Schuldenbremse aufheben. Wir können sie nicht in der bisherigen Form weiterfahren, weil bei uns in den Ländern bricht die Struktur zusammen. Ja, eine Brücke steht ja, eine Autobahnbrücke, marode Schulgebäude, die stehen nicht alle in Berlin, die stehen in den Bundesländern und da sind Ministerpräsidenten, Minister, Landesregierungen und am Ende auch Kommunen, die sind mit den zusammenbrechenden Altbauten belastet und denen zu sagen, ja, ist blöd, dass das zusammenbricht, aber wir haben leider nicht das Geld, um jetzt was Neues zu machen. Da haben, und zwar schon seit Jahren, haben wirklich die Ministerpräsidenten der Länder, die SPD-Ministerpräsidenten noch mehr als die Unionsministerpräsidenten, aber die auch, die haben der Bundesregierung, auch dem ewigen Freund der Schuldenbremse namens Olaf Scholz, das darf man ja nicht vergessen, der hat sowohl als Finanzminister als auch mindestens in den ersten zwei Jahren als Bundeskanzler, war er ein eifriger Verfechter der Schuldenbremse. Und dass er dann zum Zusammenbruch oder beim Zusammenbruch der Ampel, als er Lindner den Stuhl für die Tür gesetzt hat, am Ende sagte, ja, ich habe ja noch mal im Sommer vor einem halben Jahr habe ich ja noch mal versucht, ihn davon zu überzeugen, dass wir die Schuldenbremse aufheben müssen. Das war ein Manöver, was eigentlich viel zu spät kam und jeder wusste, der es auch nur halbwegs wissen wollte, dass mit einer fest angezogenen Schuldenbremse der alten Art überhaupt gar keine neue Regierung möglich sein würde. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Ein Satz noch dazu, warum diese Debatte so schwierig ist und warum, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, war es MP, das Gefühl, dass jetzt auf einmal dann wieder über die Köpfe der Menschen hinweg Sachen gemacht werden, von denen man vorher gesagt hat, man werde sie ganz bestimmt nicht machen. Da ist das Thema Schulden und wie gehen wir mit Finanzen und zu leistenden Dingen um, ist wirklich ein hervorragendes Beispiel. Und da bin ich jetzt bei Kant. Das klingt komisch, aber der berühmte Satz von Kant, Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, der gilt für den Umgang mit Geld, mit Schulden, mit Finanzierung erst recht. Und da ist noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Ich sage jetzt hier nur zwei Sachen. Das eine ist, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, es ist teuer, etwas neu zu machen oder zu reparieren. Es ist aber noch viel teurer, es wird noch viel teurer, wenn man das, was neu gemacht werden muss, was repariert werden muss, wenn man das nicht macht, sondern weiter rausschiebt, dann wird es noch teurer. Das erleben wir im Moment gerade bei der Deutschen Bahn, wir erleben es bei Schulgebäuden, wir erleben es, haben es erlebt, auch bei der Bundeswehr. Das sind alles verschleppte Investitionen, zum Teil auch begründet mit, aha, wir müssen ja die Schuldenbremse einhüllen. Und jetzt fällt einem dieser ganze Scheiß auf die Füße. Und das noch weiter machen zu wollen, da kommt dann, da drehe ich jetzt mal die FDP-Satz, FDP-Wahlslogan, Kinder haften für ihre Eltern bei den Schulden, den drehe ich mal um und sage, wenn das, wenn man sagen würde, ja, wir halten daran fest, dann haben wir es. Enkelkinder haften für ihre Großeltern und Urenkelkinder haften für ihre Urgroßeltern. Ja? Also das Nichtleisten von Ausgaben, die gemacht werden müssen, das wird am Ende noch viel teurer, als zu sagen, ja, dafür werden wir jetzt uns weiter verschulden müssen. Und als allerletztes, es gibt in der Ökonomie bei den Ökonomen zwei Prinzipien, die da gegeneinander stehen. Das eine ist sozusagen der, ich nenne es jetzt mal neoliberale Ansatz, der heißt we can only afford what we can pay for. Wir können uns nur das leisten, wofür auch, was wir auch bezahlen können. Und der andere ist von 1942 von John Maynard Keynes, wichtiger Ökonom, der gesagt hat, anything we can actually do, we can afford. Das heißt, alles, was wir jetzt tun können. Weil wenn wir kaputte Brücken reparieren müssen, wenn wir Gebäude reparieren müssen, wir haben die Steine, wir haben die Handwerker und all das können wir uns leisten. Das ist ein Ansatz, der, finde ich, zu einem neuen Denken im Umgang mit Schuldenbremse und Schuldenmachen führt. Und ich habe das Vergnügen, gelegentlich mit Mitgliedern der sogenannten Wirtschaftsweisen zu sprechen. Und ich finde es interessant, was auch in dem Kreis mindestens an Überlegungen, wie man aus der Schuldenfalle, aus der Schuldenbremsfalle rauskommt, doch inzwischen angestellt wird. Sorry, dass das so lang war.
Alles gut, es war ja sehr berechtigt. Ein Teil dieser Wirtschaftsweisen sollte und wollte auch heute dabei sein, konnte dann auf kurzfristig doch nicht. Und die wäre genau der Gegenpart gewesen. Ihr könnt ja mal googeln, wer von denen gerne gegen die Reform der Schuldenbremse ist. Gut, und dann wäre ML unser Abschluss für die Fragestellung.
Ich glaube, ich würde ungern ganz letztes reden, weil ich so ein bisschen auch eine Frage habe. Aber das bietet auf jeden Fall Raum für eine kurze Antwort.
Das kennen wir von AHA alles schon. Mach ruhig.
Okay, sehr gut. Ich habe nämlich ein bisschen, schön, dass wir wieder zurückgekommen sind, über die Aussage nachgedacht, dass diese Lügen von Merz ja jetzt von der AfD im nächsten Wahlkampf benutzt werden können. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich diese These irgendwie noch nicht so berücksichtigt hatte. Ich hatte immer eher die These vertreten, dass wenn jetzt nichts gemacht wird von Seiten der Regierung und eben diese Probleme, wie Hans gerade auch gesagt hat, nicht angegangen werden, die angegangen werden müssen, dass dann, wie Sie gesagt hatten, der Rechtsdruck immer größer wird, weil die Leute immer unzufriedener werden, weil keine Lösungen geboten werden und dann natürlich der Populismus immer und immer interessanter wird. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und die Frage, die sich für mich daraus ergeben hat, die ich persönlich mit Nein beantworten würde, ist die AfD dann wirklich bereit, gegen die CDU im nächsten Wahlkampf zu schießen? Weil das ja die im Prinzip einzigen sind, mit denen die zumindest zu teilen, dann noch irgendwie zusammenarbeiten könnten. Und sich, also ich kann mir schwer vorstellen, dass sie sich dann im nächsten Wahlkampf hinstellen und sagen, ja, wer hat gelogen, ihr müsst alle uns wählen, vielleicht in Teilen, aber ich glaube nicht so hetzerisch, wie das zum Beispiel gegen die Grünen und Linken ging. Was denkt ihr?
Herr Barz hat sich schon entmutet.
Ja, ich meine, ausgesprochenes Ziel der AfD ist die Zerstörung der CDU. Das hat sie immer gesagt. Deswegen wird sie natürlich, und das tut sie jetzt schon, gegen die CDU schießen. Das ist ihr ja letztlich scheißegal. Ob sie am Ende vielleicht sogar mit der CDU koalieren wird, was, glaube ich, passieren wird in den ostdeutschen Bundesländern, in dem einen oder anderen. Ich glaube, das ist, wird unweigerlich irgendwann sich die Frage stellen und so kommen, wenn ich mir die Wählerwanderung dort angucke oder die Ergebnisse. Aber natürlich wird sie gegen die CDU schießen. Ich finde, kurz zu dem Merz'schen Wahlversprechen, was er gebrochen hat, zwei Dinge. Erstens, ich finde es hochgefährlich, was er gemacht hat, weil es verstärkt den Eindruck bei vielen Leuten, dass gelogen und betrogen wird in Berlin. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, wie dieser Vorgang beweist. Und deswegen ist er so gefährlich, weil er dazu führt, dass die Leute, die Verdrossenheit der Menschen über die Politik größer wird. Andererseits hoffe ich, ich glaube es nicht, aber ich hoffe, dass sich das Ganze so ein bisschen verläuft, weil von der Sache her, dieses Geld jetzt in die Hand zu nehmen, um zu tun, was getan werden muss, ist ja richtig. Wir können ja nicht so weitermachen. Und wir müssen ja diesem wachsenden Verdruss über die Politik, der genährt wird von solchen gebrochenen Wahlversprechen wie von Merz, dem müssen wir erst entgegensetzen. Und das ist eben sozusagen das Land wieder zu reparieren und die Leute davon zu überzeugen, dass das Geld auch sinnvoll eingesetzt ist. Insofern, ja, das ist Demokratie. Theoretisch ist das wirklich ein absoluter Schuss ins Knie gewesen und selten dämlich. Und hoffentlich nicht so zerstörerisch, wie ich fürchte, wie es sein könnte. Andererseits aber von der Sache her richtig, dass sie es jetzt machen. Eine bessere Antwort habe ich darauf auch nicht. Und eine Anmerkung noch zu dem Teilnehmer TM, der vorhin so ein bisschen leichtfertig darüber hinwegging, dass Inflation ein Thema sein wird wegen der Schuldenaufnahme. Die Inflation zahlen wir alle, ne? Also das ist, neue Schulden aufzunehmen ist schön und gut und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, was da gemacht wurde. Aber wie gesagt, die Inflation wird steigen und zahlen werden wir.
Wobei auch da muss, also Sie haben sicherlich recht, die Tendenz geht dahin, aber es gibt auch da, ist umstritten. Denn es ist auch Fakt, aber da stimmen Sie mir auch zu, dass spätestens seit der Euro-Krise grundsätzliche Prinzipien, wie Inflation passiert, also man würde davon ausgehen, dass steigende Zinsen zu steigenden Preisen führen und damit ja letztlich logischerweise Inflation sind. Das hat man in der Euro-Krise ja relativ eindrucksvoll gesehen, dass das Prinzip nicht mehr unbedingt funktioniert. Denn selbst bei einer Niedrigzinspolitik der EZB haben sich die Preise nicht bewegt. Also das ist dieser Automatismus, ja, also die Theorie würde es so unterstellen, es wird auch so kommen, Sie haben wahrscheinlich sehr recht, aber ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt. Werden wir wahrscheinlich sehen in den nächsten Wochen, wie stark oder in den nächsten Monaten, wie stark sich die Preise verändern.
Ja, also wenn Sie die Corona-Pandemie ansprechen mit Verzögerung, ist es natürlich sehr wohl so gekommen. Ich meine, wir hatten 10% Inflation in dem Land. Das ist vielleicht schon wieder irgendwie in Vergessenheit geraten.
Ja, das ist richtig. Ich spiele aber auf die Euro-Krise an, wo die EZB eine Niedrigzinspolitik gefahren hat und sämtliche Prinzipien der Zinsbildung plötzlich über Haufen geworfen worden sind, weil letztlich nichts mehr was gebracht hat, weil sämtliche Preisimpulse, die man irgendwie machen konnte, also Zinsimpulse nicht mehr da waren. Also ist jetzt sicherlich eine spezielle Situation gewesen, weil man auch eine nicht mehr Vertrauen im Markt hatte und. Jetzt in Situation hat das, glaube ich, nichts zu tun. Aber ich bin gespannt, ob die Situation sich wirklich so entwickelt. Ich glaube, da wird eher die Frage sein, nicht unbedingt, was machen wir mit unseren Schulden, sondern wie entwickelt sich die globale Wirtschaft, wie passiert dieser Handelskrieg? Ist es wirklich so, dass es da immer noch über starke Zölle passiert? Wenn das der Fall sein sollte, dann haben wir automatisch eine Preissteigerung, die damit einhergeht. Da bin ich gespannt, ob das irgendwie so kommt oder nicht.
Wir werden mindestens eine Preissteigerung in der Rüstungsindustrie sehen. Da können Sie mal drauf wetten. Weil wenn ich Rüstungshersteller wäre, ich würde auch die Preise anheben, wenn ich wüsste, dass das Geld dermaßen locker sitzt.
Total.
Das ist relativ klar. Und dann müssen Sie den Leuten, die da arbeiten, wieder mehr Geld zahlen und so weiter und so fort. Also es gibt schon Spiraleffekte.
Total, haben Sie völlig recht. Deshalb fordern ja auch nicht wenige, verstaatlichen wir die einfach. Aber gut, das ist eine andere Diskussion, die brauchen wir jetzt hier nicht führen. Vielleicht zum Schluss, wir sind schon lange über die Zeit und wir wollen sie auch nicht ewig belasten. Wir haben ja über Probleme heute gesprochen, der deutschen Wirtschaft, wir haben jetzt diese Schuldenbremse so ein bisschen exemplarisch genommen. Trotzdem ist ja so ein bisschen die Schlussfrage, die man sich stellen kann, wenn man jetzt in der Bundesregierung säße und man würde jetzt gerade an einem Koalitionspapier sitzen, wenn das nicht auch wirklich so der Fall wäre und man müsste über konkrete wirtschaftspolitische Zielstellungen, Vorstellungen nochmal sprechen. Was sollte man machen? Was wären Impulse? Was wäre quasi Ihr Vorschlag? Was würden Sie der Bundesregierung vorschlagen? Was wären Impulse, die sie machen sollte, um die Wirtschaft zu stabilisieren und voranzubringen?
Also ich würde erstmal den Teil aus den Koalitionsverhandlungen rausnehmen, die die CSU da, den die CSU da reinverhandelt hat. Mütterrente, Gastro und was war das dritte? Ich habe schon wieder vergessen. Also das ist einigermaßen großer Kappes. Ich glaube, was wir brauchen ist, was gut wäre, ist immer so ein Schlagwort mit der Entbürokratisierung. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Man sollte es nicht so machen wie Elon Musk, aber man also mit einer gewissen Radikalität muss man, glaube ich, schon rangehen, ehrlich gesagt, weil ich fürchte, dass dieses viele Geld schon versickern wird ein Stück weit in der Verwaltung. Denn wir haben es auch in den letzten Jahren gesehen, dass wahnsinnig viele Gelder einfach gar nicht richtig ausgegeben werden konnten, weil die deutsche Verwaltung einfach unfassbar schwerfällig ist und gegen jeden Ziegelstein, der irgendwo aufgestapelt wird, es Bürgerinitiativen gibt und Einwendungen und sich Prozesse verzögern. Ich meine, das ist wirklich eine entsetzliche Plage, unter der dieses Land und seine Wirtschaft leidet. Da muss was passieren. Ich würde massiv in den Ausbau, dank des neuen Geldes, in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren, wo übrigens, vorhin kam die Frage auf, wo kann der Deutschland noch wachsen, wenn bei Automobil, Maschinenbau und so uns die Asiaten rechts und links überholen. Ich glaube, Green Tech ist schon auch noch ein Feld, wo Deutschland mit einer schlauen Förderpolitik Produkte auf den Markt schmeißen kann, die andere haben wollen. Also Entbürokratisierung, Infrastruktur, das wird ja gemacht, aber hoffentlich nicht dieser ganze Mütterrente-Kappes. Der wird aber kommen, da führt offenbar kein Weg dran vorbei. Und ich finde auch eine Steuersenkung, Unternehmenssteuersenkung fände ich gut, einfach um den Standort ein bisschen attraktiver wieder zu machen. Und in der Kombination, glaube ich, könnte das schon ganz gut werden. Und ich glaube, als Gegenmaßnahme finde ich, dass Deutschland über sowas wie eine höhere Erbschaftssteuer nachdenken muss. Hier werden in einem Umfang Vermögen vererbt und nicht besteuert. Das gibt es in kaum einem anderen Land. Sorgt im Übrigen für eine unglaubliche Vermögensungleichheit, die weit höher in Deutschland ist als in vielen, den meisten anderen europäischen Staaten. Ich finde, da muss man was machen. Das wird den einen oder anderen abschrecken, aber ich glaube einfach nicht, dass dann Millionen von Erben fluchtartig das Land verlassen werden. Da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Das sind Sachen, die ich, glaube ich, machen würde. Und ich als letztes noch, ich würde darauf dringen, ein gewaltiges Wohnungsbauprogramm zu machen, weil das ist was, wo sie, das wollte die alte Regierung schon und dass sie es nicht so getan hat, hängt auch mit der Bürokratie zusammen, die wirklich ein lähmender Faktor in vielerlei Hinsicht ist. Ich glaube aber, da sehen die Menschen auch unter Umständen sehr schnell, dass was getan wird mit dem Geld. Etwas wirklich, was ihnen hilft. Wir wissen alle, wie groß die Wohnungsnot ist und da was zu tun und große Programme aufzulegen, wie es in den 50er und 60er Jahren war, das wäre, glaube ich, ein echt wichtiges Zeichen. Da muss was passieren.
Ich glaube, viele Punkte, wo wir sehr zustimmen würden, gerade Diskussionen, die wir hier schon mehrfach geführt haben, Sie haben es jetzt Erbschaftssteuer genannt oder überhaupt irgendeine Form von Vermögenssteuer, das ist ist, glaube ich, relativ naheliegend. Ich würde noch in den Ring schmeißen, falls ihr nicht noch irgendwelche Punkte habt, auch die Diskussion Vereinbarkeit steigender Energiekosten mit Konsum, also Klimageld. Ich glaube, das ist ein Punkt, der durchaus außer Frage steht. Jetzt hat man die Infrastruktur dafür geschaffen. Jetzt muss man mal gucken, wo man das Geld dafür konkret herbekommt. Also der KTF wird jetzt wieder gefüllt. Ob man es gleich dafür verwendet, weiß ich nicht. Also Klimageld wäre noch so ein Punkt, den ich auf alle Fälle irgendwie auf dem Plan hätte und auch generell die Frage, wie man quasi die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie stärker fördern kann. Da ist man ja auch wieder dabei, dass man E-Autos das wieder subventionieren will. Ob das jetzt der richtige Weg ist, sei dahingestellt, aber zumindest Impulse zu geben, die diese Nachhaltigkeit irgendwie fördern, das ist, glaube ich, auch relativ naheliegend an der Stelle. Ja, ich würde sagen, wir haben so ein paar Punkte beleuchtet, die wir beleuchten wollten. Weiß Gott nicht alles, aber großer Teil zumindest. Wir danken Ihnen recht herzlich, Herr Baas, dass Sie sich so lange für uns Zeit genommen haben und mit uns ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage und die Schuldenbremsendiskussion geschaut haben. Und ja, danken Ihnen sehr für.
Ja, herzlichen Dank. Ein klasse Format, tolle Fragen, tolle Anregungen. Also es hat echt Spaß gemacht.
Das hören wir gerne, dann kommen Sie gerne wieder und empfehlen Sie uns weiter in der weiten politischen Welt quasi. Wir sind über jeden Dank, wenn er mit uns hier zusammen spricht. Insofern herzlichen Dank, machen Sie es gut, bis bald.
Vielen Dank, danke, ciao.
Ja, und ich würde vorschlagen, ein paar Minuten haben wir noch. Lasst uns noch einen ganz kurzen Blick. Eigentlich wäre das wert für viel, viel mehr Zeit und vor allem auch für noch Expertise, aber vielleicht machen wir es an anderer Stelle mal. Aber wir haben ja heute in diesem Rahmen schon über die Geschehnisse in der Ukraine, Schrägstrich, vor allen Dingen die Geschehnisse im Weißen Haus und auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Ich glaube, alle haben es mitbekommen. Manche sprachen im Weißen Haus von einem Massaker, was da im Oval Office passiert ist an Zelensky. Zumindest hat man mitbekommen, wie der öffentliche Druck auf die Ukraine gestiegen ist. Und man hat auch mitbekommen, dass es gefühlt so ist, dass Russland und die USA zusammen gerade über die Zukunft der Ukraine entscheiden. Faktisch gab es ja nun doch mittlerweile in Saudi-Arabien zumindest Zusammenkünfte der Amerikaner und der Ukraine. Aber trotzdem ist so ein bisschen diese Frage, was da passiert, offen. Und mich würde einfach so als kleiner Ausblick und vielleicht ja auch etwas für dann eine Vertiefung später so ein bisschen euer Blick auf diese Situation interessieren. Wird die Ukraine gerade zum Spielball der USA und von Russland? Haben die da überhaupt irgendwie noch einen eigenen Einfluss, eine eigene Möglichkeit mitzuwirken? Wie quasi seht ihr da die Möglichkeiten in diesem ganzen Prozess, der da gerade ja irgendwie angeschoben wird, im Friedensprozess überhaupt gehört zu werden, überhaupt irgendwie eine Rolle zu übernehmen? Oder kann man davon sprechen, dass das da letztlich, dass sie diese Rolle zu akzeptieren haben, weil ja, ist einfach die Entwicklung der letzten Wochen ist. Wie würdet ihr quasi diese Lage als kurzer Ausblick, mehr können wir jetzt heute nicht leisten, einschätzen? Aha, beginn einmal gerne.
Also ich denke erstmal, damit sich die Situation nicht weiter verschärft, braucht die Ukraine gerade sehr, sehr, sehr viel Rückendeckung von Europa. Und ich glaube auch ein größeres Zusammenspiel der europäischen Staaten als Einheit, also ein starkes Europa. Das wäre so meine erste Einschätzung. Und das ist sicher nicht ausreichend, aber ich glaube, dass das eine extrem wichtige Grundlage sein wird und maßgeblich für die Entscheidungen in den nächsten Monaten.
Ganz kurz, ich habe die Frage ein bisschen vergessen. Jetzt geht es doch gerade eigentlich nur darum, inwiefern die Ukraine noch weiter eigentlich mitmachen kann bei der Bestimmung.
Genau, oder? Also es geht ja, wir sind ja mitten im eigentlichen Friedensprozess, wenn man das so nennen darf. Alle wollen irgendwie in irgendeiner Form Frieden und man hat ein bisschen das Gefühl, wenn man an das Oval Office denkt, an die Rolle, die Zelensky da gespielt hat, auch an die Rede, die J.D. Vance gehalten hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es jetzt mehr um Kritik an Europa ging, aber man hat das Gefühl, die Ukraine wird da quasi zum Spielball und so ein bisschen friss oder stirb in der gesamten Auslauf und man stellt sich schon die Frage, wie kann da ein Friedensprozess jetzt ablaufen unter diesen Bedingungen, unter der Rolle Russlands, diesen Waffenstillstand, der im Prinzip, wenn man so will, nicht zustimmt oder nur unter Bedingungen, die keiner einhalten kann, unter Donald Trump, der so ein bisschen sich da seine Rolle schieben muss. Diese ganzen Bedingungen machen so ein bisschen es aus meiner Sicht schwierig einzuschätzen, wie es mit der Ukraine da weitergeht. Und mich würde einfach eure Position in der Einschätzung interessieren.
Ja, also natürlich kann ich dem Ganzen jetzt nicht gerade sehr viel mehr hinzufügen. Hat natürlich Herr Kabisch wirklich super gesagt, aber ich finde, man merkt halt wirklich, in dem Moment ist eigentlich das Schicksal der Ukraine besiegelt worden, als Donald Trump als Sieger der Präsidentschaftswahlen letzten November eben eigentlich klar, also festgestanden hat. Weil wir sehen halt, wenn die USA weg ist, dann müssen die Europäer probieren, in kürzester Zeit irgendwas auf die Beine zu stellen, um die Ukraine noch abzusichern. Was halt einfach so schwer ist, dadurch, dass der Europa grundsätzlich einfach viel zu abhängig war von den USA in den letzten paar Jahren. Also kann man sagen, grundsätzlich ist eigentlich was Gutes für Europa, aber die Ukraine hat natürlich eine absolute Arschkarte jetzt gezogen. Weil so wie es momentan läuft, kann es eigentlich nicht wirklich zu einem positiven Frieden kommen, weil am Ende muss es eigentlich in einer Art von Diktat Frieden enden und das halt, dass Russland der Ukraine diktiert, was sie zu tun haben, weil ohne die USA wird es vorerst erstmal keine wirklichen Grundlage geben, für die Ukraine weiterzukämpfen und sich eben zu halten. Deswegen bezweifle ich, dass es halt wirklich dort positiv weitergehen kann für die Ukraine und eben auch für den gesamten Westen.
Dann bin ich jetzt dran. Ich hätte noch etwas hinzuzufügen. Ich glaube schon, dass die Ukraine ein Wörtchen mitzureden hat. Und das haben wir in der Folge bereits besprochen, in der wir uns intensiv mit der Ukraine beschäftigt haben. Denn die Ukraine muss erstmal einem Frieden zustimmen. Die Ukraine muss erstmal die Kampfhandlungen einstellen. Wir reden hier über ein Land, was immer noch über 36 Millionen Einwohner oder so verfügt oder zumindest über 30. Und wir reden auch immer noch über einen Staat, der Jahrhunderten der Fremdherrschaft widerstanden hat. Eine Kultur, die das überlebt hat. Man fragt sich, wie. Und ich glaube kaum, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich so, also natürlich sehen die sich nach Frieden, ohne Frage. Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Aber ist das, was Putin denen bringt, ist eine nahezu bedingungslose Kapitulation, ist das wirklich ein Frieden? Und ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir Frieden in Anführungsstrichen haben werden, wenn Russland jetzt die besetzten Gebiete behält und der Rest irgendwie von einer europäischen Truppe gesichert wird oder so. Also diese unterschwelligen, die Cyberangriffe, das wird alles weitergehen. Da ist nichts, also höchstens eine ganz negative Friedensdefinition, aber von positiven Frieden möchte ich gar nicht sprechen. Und ich glaube, dass die Ukraine das weiß und dass die Ukraine das nicht akzeptieren wird. Und das, haben auch die letzten Monate gezeigt. Und solange zumindest Europa oder Teile Europas die Ukraine unterstützen, wird das auch nicht so schnell geschehen. Also der Druck ist einfach nicht ausreichend. Das vermute ich zumindest. Und Zelensky hat ja auch heute sehr amüsant gedroppt. Ich glaube, es war heute, ja, Putin, der wird eh bald sterben. Lol. Deswegen, also ich sehe noch nicht so die Atmosphäre für Frieden, muss ich ganz offen sagen. So sehr ich es mir auch wünschen würde, aber dann bitte im Sinne der Ukraine.
Ja, ich fand es schön, was du gesagt hast, Tobias. Mit der Wahl von Trump hat sich das für mich auch so ein bisschen besiegelt. Trump und Putin sind beide Männer, die unfassbar viel Macht haben und diese gnadenlos und rücksichtslos ausnutzen, was man immer wieder sieht. Und aus meiner Sicht wird da die Ukraine gewissermaßen total entmenschlicht, auch in diesen Gesprächen. Was man ja auch gesehen hat bei dem Gespräch zwischen Trump, J.D. Vance und Zelensky, also das ist ja grauenvoll. Und diese Entmenschlichung der Ukraine und gewissermaßen auch die Instrumentalisierung, ja, macht mir wenig Hoffnung. Und da schließe ich mich, wie gesagt, an eher Robert an.
Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ML und ich uns an diesem Abend sehr, sehr aufgeregt haben. Wir haben da wirklich Unmengen an Nachrichten hin und her geschickt darüber, was da eigentlich gerade im Weißen Haus abgegangen ist, weil das ist ja wirklich ein historisches Ereignis gewesen und das nicht gerade im besten Sinne. Das war wirklich krass. Da hat man richtig gemerkt, das, was wir gerade miterleben, ist schon, das hat schon weltpolitische Auswirkungen, die auch langfristig ganz schön heftig sein können.
Na gut, Trump hat es ja so schön kommentiert mit, Trump hat es ja so schön kommentiert mit der Aussage, ihr habt doch jetzt gute Unterhaltung gehabt, oder? Das war doch Best Entertainment, hat das genannt. Spricht auch weit. Sorry, ML, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Wow, nein, es war auf jeden Fall emotionsgeladen, wollte ich nur hinzufügen. Also, war ein toller Beitrag, alles gut.
Richtig. Wir gehen weiter in der Runde und wir haben eigentlich heute jemanden, der nur zuhören wollte, deshalb muss ich kurz dazwischen gehen und dann doch sich jetzt schon beteiligt. Freut mich sehr. RP, erleuchte uns mit deinem Blick.
Ja, genau. Also danke, ich kann mich auch tatsächlich nur meinen Vorrednern anschließen, da der, sage ich jetzt mal, dieser Ende des Krieges nicht wirklich in, wie TM es schon beschrieben hatte, in positivem Frieden auf gar keinen Fall wahrscheinlich enden würde, so traurig, wie es auch klingt, sondern dann eben in der mehr oder minder Kapitulation einfach der Ukraine enden würde, was einfach wirklich, wirklich einfach traurig ist. Und ich stimme auch zu, dass der Vorfall im Weißen Haus wirklich krass war. Und ja, genau, das wollte ich auch nur sagen.
RB, möchtest du noch? Ja.
Also ich wollte noch mal kurz eingehen, weil TM mir ja ein bisschen unterstellt hätte, als würde ich sagen, ja, so, ich merke schon. Also ich, was ich damit meinte, ich habe explizit auch gesagt, es würde kein positiver Frieden gehen. Damit habe ich implizit gesagt, im Endeffekt, wenn wir jetzt zu irgendeiner Lösung kommen, dann würde die Ukraine zum Beispiel nicht damit zufrieden sein, wenn eben Russland einfach so mal eben die Hälfte des Landes gefühlt einnehmen oder halt bekommen, einfach zugeschrieben bekommen.
Das deswegen war gar nicht beabsichtigt, wollte ich nur kurz sagen. Du weißt doch, irgendwie, ich höre dir, doch gar nicht zu, wenn du redest. Da kann ich ja auch gar nicht was Schlechtes sagen.
Danke. Ja. Du mich auch. Also wie gesagt, was ich eigentlich wirklich nur hervorheben würde, klar, die Mitte, Ukraine könnte auch einfach weiterkämpfen, wenn sie keine Unterstützung mehr hat, aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, die Ukraine würde ohne irgendeine russische Unterstützung, ich meine westliche Unterstützung, eigentlich komplett den Bach runtergehen, was eben, also militärisch gesehen, weil die Russland hat halt einfach eine Übermacht gegenüber der Ukraine, also alleine gesehen. Und deswegen bezweifle ich, dass es wirklich noch lange dauern kann. Ich meine, am Anfang des Krieges haben sie es teilweise gut verteidigt bekommen, bevor eben dann die gesamten Sofortreaktionen eben eingetroffen sind. Aber trotzdem ich bezweifle, dass die Ukraine da tatsächlich alleine gegenhalten kann und selbst auch mit der aktuellen Unterstützung der europäischen Staaten. Deswegen sehe ich halt nicht, dass es zu einer befriedigenden Lösung überhaupt kommen kann aktuell.
Ja, ich glaube ein bisschen, also die Lage ist schwer einzuschätzen aktuell. Ich glaube so ein bisschen, wolltest du noch was sagen? Sorry, dass ich...
Ich wollte nur ganz, ganz kurz drauf eingehen.
Ja, gerne, mach.
Darf ich?
Ja,
ich möchte bitte nur zustimmen, weil, also ich möchte einerseits anfügen, dass ich zustimme, dass es keine Einigung geben wird so schnell. Und ich möchte aber sagen, dass die Ukraine trotzdem wahrscheinlich temporär über die stärkste Armee in der Ukraine verfügt hat und Russland nur über die zweitstärkste. Also, und dass gerade die Ukraine trotzdem über hohe militärische Kapazitäten verfügen, der Grund, warum Russland trotzdem so erfolgreich erscheint, naja, erfolgreich sei jetzt mal dahingestellt, ist einfach die simplen Mengen an Ressourcen, an ehemaligen Sowjetbeständen, die Mengen an Menschen, die da geopfert werden. Also die Verluste, die Russland als Staat hinnimmt, um diesen Krieg zu führen, sind halt immens. Und das funktioniert auch, weil Putin das halt eiskalt durchgedrückt bekommt. Und deswegen stimme ich RB schon zu, dass die Ukraine da langfristig nicht gegenhalten kann. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie sie aktuell gegenhält, noch die beste ist, die man führen kann, nämlich mit möglichst geringen Verlusten möglichst sinnvoll arbeiten.
Ich glaube, was ich auch da nochmal zum Schluss tatsächlich, ist jetzt meine letzte Aussage zu dem Ganzen, ich verspreche es, also wenn TM gleich nochmal was sagt, dann bleibt es stehen. Ich glaube auch, eine gewisse Rolle in diesem ganzen Konflikt ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Russland tatsächlich die gesamte gebündelte Macht einsetzt in diesem Konflikt, weil wir haben gesehen, insbesondere am Anfang des Krieges, hat man gefühlt nur Rekruten eben genommen, die frisch in die Armee gekommen sind und keine wirklichen Killersoldaten mit viel Erfahrung und auch halt relativ altes Gerät. Ich glaube, wenn Russland es wirklich wollen würde und die Ukraine einfach mal so in Schutt und Asche legen würde, dann könnten sie es auch tun tatsächlich. Klar ist die Frage, wie viel bringt denn ein Land, was von der Infrastruktur her einfach komplett durchfrittiert wurde. Aber am Ende des Tages könnten sie theoretisch noch mehr erreichen. Mir ist aber eigentlich nicht klar, warum sie das nicht tun grundsätzlich. Also sie hätten ja an sich Mittel dafür.
Also ich muss jetzt noch was sagen, was stehen bleibt. Ich hoffe, der Amazonas-Regenwald bleibt stehen.
Ja, das hoffen wir alle. Wäre gut fürs Weltklima. Danke für diese Weisheit. Ich glaube erstens, dass diese militärische Einschätzung, die haben wir mit Thomas Wiegold hier schon mal geführt, die ist, glaube ich, schwer einzuschätzen, weil wir genau die Lage der russischen Armee nicht kennen. Also vom reinen menschlichen Kapital sind sie weit überlegen. Deshalb werden auch entsprechend viele Menschen da geopfert. Das wissen wir, die genauen Zahlen sind nicht ganz klar. Wir wissen, dass es deutlich mehr russische Opfer gab als ukrainische. Ich glaube, der Faktor am Ende ist so ein bisschen der Punkt, dass Russland, glaube ich, schon einen anderen Plan hatte am Anfang, haben wir auch darüber gesprochen, als der Überfall war. Der konnte sich noch nicht durchsetzen. Jetzt haben wir so eine Art Abnutzungskrieg, der da irgendwie stattfindet. Und für die Frage von vorhin ist der entscheidende Punkt tatsächlich, dass ich persönlich glaube, dass sich Trump so ein bisschen verzockt hat. Also er ist mit diesem Plan hier reingegangen, wir wollen es an einem Tag lösen. Das war von vornherein utopisch. Und dann hat er gedacht, okay, ich telefoniere jetzt zweimal mit Putin und dann geht das gut. Und wenn man diese Aussagen von Putin von letzter Woche hört, wo er auf diesem Kongress ist, und dann fragt ihn der Journalist, naja, um 18 Uhr haben Sie doch ein Telefonat mit Trump. Jojo. Da lässt er ihn eine Stunde warten, um am Ende klarzumachen, Waffenstillstand, ja, aber unter meinen Prämissen. Und ich glaube, das ist das Problem gerade, dass sich Trump da so ein bisschen verzockt hat. Also er musste auch diese Garantien für Ukraine zurückgeben, ne, dass jetzt wieder auf die Sicherheitsdienste zugreifen können, dass sie Satellitendaten nutzen können und. Ich will damit nur sagen, meine persönliche Sicht ist aktuell, dass sich die Lage so verquert hat, wie sie kaum verqueren konnte. Wir sind Waffenstillstand, glaube ich, meilenweit von entfernt. Aktuell, die Russen versuchen, möglichst viel Status quo für sich zu sichern, für entsprechende Forderungen. Und das macht es super kompliziert. Und dass Zelensky am Ende diesen ganzen Forderungen so entsprochen hat, er hat am Ende ja gesagt, also ich verhandle jetzt hier auch ohne Sicherheitsgarantien, ist einfach nur ein Eingeständnis dessen, dass man irgendwie auf Amerika zugehen muss, auf USA zugehen muss. Aber Russland bewegt sich halt kein Stück. Und ich sehe aktuell, die Tanz ist gleich anders, aber ich sehe aktuell kaum irgendeine Lösungsperspektive, wo man sagen würde, jetzt ändert sich da irgendwas. Im Gegenteil, ich vermute, das wird mit Waffenlieferungen jetzt erstmal so weitergehen, weil irgendwie eine Option nicht da ist. Und der X-Faktor, für mich letzter Satz, ist dann halt Donald Trump tatsächlich. Was macht der jetzt in Zukunft? Unterstützt er noch mehr? Geht er aktiver gegen Russland vor? Was müsste er eigentlich? Denn eigentlich hat Putin mit ihm wilde Sau gespielt. Das weiß ich halt nicht, wie er das einschätzt. Aber was soll man von Militärs halten, die auf Signal sich entsprechende Daten schicken, wen sie gerade wie angreifen und mit Amerika brennt und alles ist toll. Ich weiß nicht, ob das die Personen sind, die darüber richtig entscheiden können, aber okay. Hans, du hast das Schlusswort.
Ich habe da eine etwas andere Einschätzung als du, Pierre. Ich glaube, dass wir, ich sag mal, im Lauf des nächsten halben Jahres etwa eine Art von Friedensschluss mit allen Anführungsstrichen erleben werden, weil die Situation so ist, dass die Ukraine militärisch den Krieg gegen Russland eindeutig nicht gewinnen kann. Sie könnte ihn auch nicht gewinnen, wenn die USA und alle anderen unvermindert weiter Waffen liefern würden. Schlicht und einfach, weil dann auch die Manpower fehlt. Ja. Es sind dann einfach nicht mehr die Menschen da. Du kannst viele Drohnen bauen, aber am Ende führen Menschen den Krieg. So, es wird also eine Art von, wie immer man das nennt, ich nenne es jetzt mal Friedensschluss geben, der sehr weitgehend zu Putins Bedingungen laufen wird. Putins Ziel war von Anfang an, er wollte, dass es die Ukraine in der Form, wie sie sich 1991 als selbstständiger autonomer Staat konstituiert hat, nicht mehr gibt. Diese Ukraine wollte er zerschlagen. Sein anfängliches Kriegsziel war ganz sicher durch Einsetzung eines russlandfreundlichen Regimes in Kiew. Das ist gescheitert. Jetzt versucht er die Zerschlagung in anderer Weise, indem er mit Trumps Zustimmung die Ukraine filetiert. Er hat sich die Krim unter den Nagel gerissen. Der Donbass wird folgen. Und es bleibt dann eine Mitte-West-Rest-Ukraine, die dann in Zukunft irgendeine Art von Staat sein wird, auch mit gewissen westlichen Garantien, auch wieder in Anführungsstrichen abgesichert. Da kann man sagen, ja, das ist nicht die Ukraine, wie sie sich 1991 gegründet hat. Von daher hat Putin ein Stück weit sein Kriegsziel erreicht. Er hat dabei Trump über den Tisch gezogen und Trump lässt sich über den Tisch ziehen dabei, weil für Trump am Ende das Entscheidende ist, dass er sagt, ich will hier Ruhe im Karton haben, ich will meine Geschäfte machen und ich als amerikanischer Dealmaker einige mich mit dem russischen Dealmaker, wer hier welche Filetstücke sich unter den Nagel reißt. Das reicht Trump aus. So, ist das Ende der Ukraine? Nein. Überhaupt nein. Wie lange hat es gedauert, bis die deutsche Teilung, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen hat, die 1949 in den Staatengründungen sich konstituiert hat, überwunden wurde. 40 Jahre. Es hat 40 Jahre gedauert, bis, so wie Willy Brandt das mal so schön gesagt hat, zusammenkam, was zusammengehört. Und ich glaube, dass die Ukraine als selbstständige Nation sich im Verlauf der nächsten Jahrzehnte in einer Art und Weise, deren Details man, glaube ich, heute gar nicht beschreiben könnte, sich erhalten und weiterentwickeln wird. Worauf das am Ende rausläuft, wissen wir alle nicht. Wissen wir alle nicht. Aber wir erleben sowohl das Ende der Ukraine als auch das Nichtende der Ukraine durch einen Friedensschluss, der kein Frieden im klassischen Sinne ist, dass die Seiten sagen, wir sind mit der Lösung tatsächlich inhaltlich einverstanden, wir finden eine Form des friedlichen Zusammenlebens, aber es wird insofern ein Frieden sein, als er eine Beendigung der offiziellen Kampfhandlungen mit sich bringt. Und das ist das, was ich vermute, was in diesem Jahr noch passieren wird. Und ansonsten gilt dann der Satz, es gibt kein Ende der Geschichte, sondern sie geht weiter.
Oh ja, wenn es dazu kommt, werden wir in diesem Rahmen darauf schauen und vielleicht können wir uns darüber unterhalten, wer von uns beiden dann richtiger oder mehr dran lag. Ich glaube, die Argumentation von TM und RB mit dem besagten positiven Frieden war ja genau das. Du hast einen negativen Frieden gerade beschrieben und die Frage ist halt, hält der dann dauerhaft? Aber das ist ein Punkt, darüber können wir dann sprechen, wenn es soweit ist oder wenn es dann in eine Richtung geht. Aktuell ist ja Stillstand. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir ans Ende dieser Folge. Wie immer, herzlichen Dank an euch alle, dass ihr fleißig dabei wart und wir heute diesen kleinen wirtschaftlichen Deep Dive machen konnten. Auch wenn JV, der Vorschlaggebende dafür war, dann irgendwie in der Mitte hier nicht mehr technisch dabei sein konnte. Ja, TM, du wolltest es auch, ich weiß. Alles gut. Das darf durchaus der Fall sein. Genau, danke an euch alle. Dank an Hans, dass du...
Das war ein Angedenken an JV. Ach so, das war nicht ein Ich-wollte-es-auch, okay. Okay. In meinem Herzen trage ich ihn bei mir.
Das ist das Schöne bei Podcasts. Niemand sieht, was wir hier machen. Und dann muss man das irgendwie umschreiben oder zumindest andeuten. Und dann hat man so einen kleinen, dann will man sich das besser vorstellen. Ja, sehr schön. Dankeschön an euch alle. Dank an Hans, dass du wieder heute bei uns warst.
Gerne.
Und diesen Monat habe ich einen speziellen Spendenhinweis, eine spezielle Bitte. Die kommt ein bisschen von mir selbst. Die ist noch nicht abgesprochen, aber mein Gott, ich darf das auch selbst entscheiden. Den darf ich eigentlich nicht, aber ich mache es einfach. Spendenweis, diese Woche ist die Patrick Sonnenheimer Stiftung oder Patrick Sonnenheimer Fonds. Das hat mit unserer Folge heute fast nichts zu tun. Ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Ziemlich genau vor einem Jahr, vor 2 Tagen und 10 Jahren, so ist es richtig, ist der Flug JU oder wie eigentlich in der Luftfahrt wir sagen, Yankee Uniform 4893 abgestürzt. Also ein depressiver Co-Pilot hat die German Wings voll besetzt auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in die Berge gebracht und hat dort 178 Menschen getötet aufgrund seines Selbstmordes. Und Patrick Sonnenheimer war der Pilot auf diesem Flug, also nicht der Co-Pilot, also wie wir sagen First Officer, der das Flugzeug geführt hat, sondern er war der Chefpilot, der ausgesperrt war und der versucht hat, dann noch mit einer Axt, die jedes Flugzeug als Reserve hat, in einem Notkoffer zu öffnen, was nicht geklappt hat. Und diese Patrick Sonnenheimer Stiftung ist von seiner Frau gegründet worden im Nachgang, um so Trauerbewältigung zu unterstützen, besonders traumatisierte Jugendliche und Kinder. Und im Zuge dieser Aufbereitung dieses Falls bin ich darauf wieder gekommen, habe mal das als Spendenziel so ein bisschen mit benannt, weil ich die Arbeit sehr unterstützenswert finde. Und gerade im Zuge dieses Absturzes, wo ja auch unter anderem 10 SchülerInnen aus in NRW getötet worden sind, die auf dem Rückweg von ihrem Barcelona-Trip waren, darüber noch gerne nochmal darauf verweisen, dass gerade diese Trauerbewältigung, der Umgang mit diesen betroffenen Personen nach solchen und auch anderen Taten in Deutschland gnadenlos unterfinanziert ist und solche Stiftungen da eine sehr gute Arbeit leisten. Insofern, das ist der Tipp in diesem Monat. Und kleiner Ausblick. Wir hören uns Ende April wieder. Wir haben schon angekündigt, wir wollen so einen kleinen Spezialblick werfen auf das, was heute Aha schon gesagt hat. Ihr Unwort war TikTokisierung und genau darauf wollen wir schauen. Zusammen mit Jasmin Riedel von der Bundeswehr-Universität in München, die dieses Social-Media-Scoring betreiben. Und dann, unter der Hoffnung, dass dann auch schon entsprechend der Koalitionsvertrag da ist, wollen wir auch zusammen mit Ulrike Herrmann, es freut mich sehr, auf diesen vermutlichen Koalitionsvertrag blicken. Zumindest ist es der Plan. Mal gucken, ob er bis dahin steht. Und dann kommt der Mai. Und der Mai ist ja immer unsere Spezialfolgenwoche. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil nämlich passend zur 50. regulären Folge, eigentlich ist es schon die 70., wenn man die Sonderfolgen mitrechnet, aber die 50. reguläre Folge, gibt es dann endlich unsere hoch angekündigte FAQ-Folge, also die Folge, wo wir uns euren Fragen widmen. Und darauf kann man schon gespannt sein, was da für Fragen kamen und was wir daraus auch machen werden. Genau, und sonst wisst ihr die altbekannten Feedback-Möglichkeiten. Am besten einfach in die Shownotes gucken, da gibt es einen Link, da klickt man rauf, öffnet sich ein Fenster und dann kann man relativ einfach seine Rückmeldung geben, die man geben möchte. Und sonst die allgemeinen Feedback-Kanäle sind ja immer noch alle offen, die kann man gerne verwenden. Gerne auch Social Media nutzen, das ist viel zu wenig in der Verwendung dafür, dass wir die Kanäle betreiben. Ja, von meiner Warte aus war es das dann für heute. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Kanäle fürs Feedback kennt ihr. Wir hören uns dann Ende April wieder und dann hoffen wir, dass wir bis dahin genug zu besprechen haben. Aber ich denke, es wird nicht langweilig werden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.